wilde Zeiten, bewegte Zeiten, ganz einfach Saison. Im Bestzeit-Podcast mit Philipp Pfleger und Ralf Scholt. Ja, und was macht man, wenn Saison ist? Dann macht man ganz verrückte Sachen. Das werdet ihr gleich erfahren von Philipp selber. Ne? Der Mann, der Experte für ganz verrückte Sachen. Wie seid ihr eigentlich auf den Irrsinn gekommen?
Das ist so eine Mischung aus zu viel Zeit und Langeweile, ja, wahrscheinlich.
Genau so. Und dann, wenn es dem Esel zu gut geht, dann begibt er sich aufs Eis.
So ist es, ja. Ja, wir haben nächste Woche ein bisschen was vor. Ich bin mal gespannt, wie wir nächste Woche die Podcastaufnahme gestalten.
Ich auch.
Beziehungsweise, wo wir da sind und wie wir da eine Internetsituation herstellen können. Aber irgendwie wird es schon funktionieren. Ich muss mich einfach vielleicht wieder ein bisschen diese Zeit zurückversetzen, wo ich an vielleicht noch entlegeneren Orten auch in der Lage war, mit dir eine Podcastaufnahme zu machen. Also sollten wir das ja irgendwie hoffentlich hinkriegen. Aber ja, ich plane nächste Woche über die Alpen zu laufen. Das ist zumindest mal so ein bisschen, das ist die Vision. Wir haben aber auch nicht so viel Zeit, das macht die Sache ein bisschen schwierig. Wir haben nämlich ziemlich genau eine Woche, wo Felix, der hat vor einem guten Monat, zwei Monaten so mal gemeint, hey, August ist ja noch nicht so viel los. Was hältst du davon, wenn wir über die Alpen laufen? Dann denkt man sich erstmal schon, wow, krass, ey, das ist ja, puh, Respekt und so. Wir haben aber nur eine Woche Zeit, also idealerweise in 6 Tagen sollten wir das schaffen und dann kommt man rechnerisch relativ schnell auf knapp 50 Kilometer pro Tag. Und ja, wie man sich vorstellen kann, in den Alpen wird auch Etappen geben, wo ein paar Höhenmeter noch zu überwältigen sind. Ich bin gespannt, wie das wird. Wir haben uns das jetzt eher so als, wie nennt man das vielleicht, als laufendes Abenteuer so vorgestellt. Also es ist für uns jetzt nicht irgendwie entscheidend, wie schnell wir das machen. Wir haben halt, irgendwann geht die Sonne auf und irgendwann geht die Sonne unter. Wir müssen dann schon bestenfalls irgendwo sein, wieder so halbwegs eine Zivilisation. Und wir haben einen sehr, sehr guten Kumpel aus Hamburg, der uns begleiten wird, der gute Tim. Der Tim, der wird morgen, was haben wir denn heute? Ich überlege schon. Nee, heute ist Mittwoch. Am Freitag wird er schon nach Ringsburg kommen. Haben wir schon ein Wochenende zusammen und der wird da mit dabei sein, weil wir werden das Ganze mit einem Wohnmobil machen, das wir gestellt bekommen, um uns ein bisschen, es gibt uns so ein bisschen die Flexibilität auch auf etwaige Wetterereignisse zu reagieren. Ne? Also wir haben jetzt nicht gesagt, wir müssen, Etappe 2 muss von da bis da sein, sondern wir wissen, wir kennen die Gesamtstrecke und wir kennen unser Zeitkontingent. Also wir könnten auch mal sagen, wir machen an einem Tag, wenn es uns super gut geht, 10 Kilometer mehr und am anderen Tag irgendwie ein bisschen weniger. Aber ja, es wird abenteuerlich und genau, wir starten in Garmisch und wollen nach Riva am Gardasee laufen.
Riva und, del Garda, da habe ich mal ein Trainingslager gemacht.
Wirklich? Okay, cool.
Ja.
Also das ist ja, ja, auch ein malerisches Fleckchen auf jeden Fall.
Fantastisch. Ja, weißt du, was wir da gemacht haben am Ruhetag?
Eis essen, hoffe ich mal.
Ja, wenn es das gewesen wäre. Also wir waren ja eine Sprint-Hürdengruppe. Ja, und am Ruhetag sind wir den Klettersteig in Höchstgeschwindigkeit hochgerannt. Also einfach mal 800 Meter im Berg hoch.
Die unausgelasteten Sportler, gell?
Ja, so ist das. So ist das, ne?
Ja.
Ja, also klingt eben
spannend auf jeden Fall. Wir werden das versuchen natürlich mitzunehmen auf soziale Medien.
Ja, also ich höre jetzt im Hintergrund ganz, ganz deutlich das mitleidige Lachen von Joyce Hübner. Ja, ich habe nochmal eben bei ihr nachgeschaut.
Denken, was ist das denn? Das ist ja gar nichts.
Wir sagen, diese Amateure. Ja. Die ist gerade bei ihrem 59. Marathon gestern gewesen, in Folge. Ja. Also heute ist der 60. Marathon. Nochmal Shoutout an dich und an euch. Ja. Die ist ja mit ihrem
richtig krass
Praktikanten unterwegs, ja, der das alles maßgeblich mit organisiert hat. Ja, das ist richtig krass. Aber das Laufabenteuer, seid ihr ganz sicher, dass ihr wisst, auf was ihr euch da einlasst?
Wenn du mich so fragst, auf gar keinen Fall.
Tonpause,
ich glaube, das ist, es ist wirklich so, dass wir ein paar Rahmendaten natürlich haben, Kilometer, Höhenmeter etc., aber am Ende des Tages ist es natürlich so, das kannst du dir nicht vorstellen, wir haben ja sowas noch nie gemacht und wenn dann da steht irgendwie eine Etappe mit 2000 Höhenmeter, Ich, wie gesagt, größter Respekt. Ich stelle mir den Aufstieg dann, das stelle ich mir heftig vor. Aber ich glaube auch, dass wenn du die runterläufst, gehst, wie auch immer, kann ja auch ein Run and Hike werden. Wir müssen ja nicht das alles am Stück laufen oder wie auch immer. Aber ich glaube, das wird trotzdem ganz schön auf die Muskulatur gehen, sprich Oberschenkel, Vorderseite, wahrscheinlich unterer Rücken. Und davor habe ich den größten Respekt, muss ich sagen. Also die Distanz ist natürlich schon viel, habe ich jetzt so auch noch nie gemacht. Aber ich, vor allem dass der Aspekt mit den Höhenmetern, die zurückzulegen sind, das wird, glaube ich, schon nochmal, ja, eine andere Challenge werden. Aber das ist ja das Schöne am Laufen. Das Laufen ist natürlich total aufregend, wie wir heute mit unserem Gast später sprechen, mit Karl Bebendorf, wie der gerade Laufen erlebt oder über viele Jahre schon erlebt hat. Das ist ja nicht ganz unähnlich von da, wo ich mal herkomme. Aber das Coole ist ja, dass Laufen auch ganz andere Aspekte mitbringen kann, so wie das, was wir jetzt vorhaben. Da geht es jetzt in allererster Linie mal drum, sicherlich auch eigene Grenzen auszuloten, aber auch viel das Thema Natur, Landschaft, Erlebnis. Wie gesagt, wenn wir eine Stunde länger brauchen am Tag, dann brauchen wir eine Stunde länger. Da ist für uns jetzt nicht das irgendwie so entscheidend. Und ich finde es natürlich cool, dass ich es in dem Fall ja zusammen mache mit den anderen beiden Jungs. Das ist natürlich auch so für uns, glaube ich, ein ganz cooler Männertrip.
Werdet ihr denn auf Straße laufen? Weil du sagst Aufstieg, ist das jetzt aber nicht einfach irgendwie ein Berg hoch, irgendwelche Kletterdinger?
Also wird schon mal auch eher abseits von befestigten Straßen werden, glaube ich, auch Abschnitte dabei sein, aber wir werden natürlich auch mal, es gibt, glaube ich, eine Etappe, am Anfang die erste Etappe Garmisch, da laufen wir dann gleich mal Richtung Eibsee und so, das kann man ja erkennen, vielleicht viele auch die Bilder, das ist natürlich sehr, sehr schön, es wird aber irgendwie, ich glaube, Etappe 3 oder 4, die wird auch mal relativ viel more or less parallel zu einer Autobahn sein, also wo jetzt wahrscheinlich nicht viele Höhenmeter zurückzulegen sind, wo du wahrscheinlich dann aber trotzdem ja die Distanz zurücklegen musst. Von dem her, es ist, glaube ich, eine gute Mischung.
Verstehe. Wie viel einfacher könntet ihr es euch machen, wenn ihr einfach das Rad nehmt?
Jetzt halte ich fest. Kann ich das sagen? Ich kann das schon sagen. Ein sehr guter Bekannter aus dem Schloss Elmau, die wir jetzt spontan noch besuchen werden, weil er uns da eingeladen hat, weil er vielleicht auch einer der Hoteldirektoren ist, der ist auch sehr ausdauersportbegeistert. Und
dem
habe ich kürzlich so ähnlich, also wir haben festgestellt im Gespräch, das hatte damit eigentlich gar nicht so viel zu tun, wir sind aber dann drauf gekommen, dass er in der genau gleichen Woche auch vorhat, mehr oder weniger eine ähnliche Strecke zu überwinden, um auch in Riva anzukommen, allerdings auf dem Rad. Und aber auch dann die Strecke nach einer Übernachtung dort auch wieder zurückfährt. Also ich glaube, er macht das halt in 2 Tagen so ungefähr. Und da haben wir gesagt, ja, aber warte mal, wann kommst du denn da an? Ja, er hofft, dass er am Montag dann da ankommt. Und wir wollen auch am Montag ankommen. Das heißt, wir hoffen, dass wir, wenn bei uns allen das dann hoffentlich gut geht, dass wir dann Montagabend in Riva zusammen eine Pizza essen.
Oder ein Eis essen, ja. Oder beides, ja.
Oder ein Eis essen. Oder beides, ja.
Also falls ihr auf die Idee kommen solltet, dass ihr mal wieder Radfahren wollt, ja, ihr kennt das Spiel. Wir haben nicht nur einen Partner für euch dafür, sondern auch Special-Konditionen. Kettehead, der Helmhersteller aus Philips Heimat, bietet euch und uns spezielle Konditionen und vor allen Dingen ein komplettes Programm logischerweise. Also von dem rennradorientierten Spezialhelm bis zu Urban-Style, Kinderhelmen, whatever you like. Vor allen Dingen, ihr braucht es, auch wenn ihr es nicht wisst, dass es braucht.
Ja, Radfahren und Helm, das gehört auf jeden Fall zusammen und das solltet ihr auch in euch investieren. Das macht, glaube ich, im Ernstfall schon viel aus. Und über unseren Link catahead.de/bestzeit bekommt ihr 10% Rabatt auf unseren Helm, weil wir haben natürlich das Privileg, dass wir einen Reach DT1 Helm sozusagen nach unseren Wünschen veredeln durften. Also er ist laut Bestzeit Design sozusagen in matt schwarz mit einem schwarzen, dezenten Bestzeit Schriftzug an der Seite. Den gibt es für 10%, auf den gibt es 10% Rabatt, aber wie Ralf sagte, eben auch auf alle anderen Helme, die ihr dort erwerben könnt. Also schaut mal bei uns in den Shownotes vorbei. Der Link ist catahead.de/Bestzeit.
Ja, und dann werfen wir noch einen kleinen Blick zurück auf das vergangene Wochenende, um dann direkt mit Karl Bebendorf anzuschließen, weil, also auf der einen Seite war das eine fantastische Veranstaltung, die World University Games, ja, dann gab es ja am Sonntag noch das ISTAF in Berlin, das natürlich auch wieder eine große Schar an Top Läuferinnen und Läufern und Leichtathleten und Leichtathletinnen zusammengebracht hat. Aber bei beidem waren die Hindernisläufe auch besonders. Ja, auf der einen Seite eine Medaille für Adiabudde, ja, die zweite nach der U23-EM, dann halt auch bei den World University Games, die das Stadion in Wattenscheid mal so richtig zum Beben gebracht haben. Ja, die Leichtathleten, das ist nicht nur renoviert und cool und neu, sondern das hat auch richtig Feuer gefangen da in der Woche. Wurden immer mehr Zuschauer am Samstag, Sonntag, waren Schlangen vor den Kassenhäuschen, also das fand ich super. Und das zeigt auch, dass da richtig was in Bewegung kommen kann. Nächstes Jahr sind die deutschen Meisterschaften da, also da freue ich mich schon total drauf. Und dann, das ist da sicher in diesem Jahr ein bisschen größere Probleme gehabt, die Leute ins Stadion zu kriegen. Das Stadion ist halt sehr, sehr groß, vielleicht erlegen, muss man immer sehen. Und da sind zwar schon sehr viele Menschen da gewesen, aber es war natürlich ein anderer Termin, mitten in den Berliner Sommerferien und so. Nicht ganz einfach. Aber war natürlich trotzdem ein cooles Meeting. Vor allen Dingen natürlich auch die Hindernisse, weil Lea Meyer da richtig Feuer gegeben hat. Und was mich auch total gefreut hat, Juli Kalabis, die ja hier mit ihrer Mutter damals ja noch als Trainerin bei uns im Podcast war, die hat mal wieder so ein richtiges positives Erlebnis gehabt, über 2000 Meter Hindernis. Ja, und sagte so, ja, irgendwie ist das dann vielleicht doch meine Strecke, ist aber ja die Juniorenstrecke. Und ist da sehr, sehr gut gelaufen. Ja, und das sah eigentlich so aus, als man darüber nachdenken könnte. Ja, keine Ahnung, was sie vorhaben, aber sie startet jetzt am kommenden Wochenende erstmal über 1500 Meter. Da bin ich auch gespannt drauf. Ja, und ich freue mich halt total jetzt auf die deutschen Meisterschaften, ja, weil es hat so viel Entwicklungen gegeben, ja, gerade im Laufsport, so viel Entwicklungen gegeben. Und da sind jetzt so viele hochspannende Rennen, dass ich richtig Bock habe auf deutsche Meisterschaften. Und zum Glück übertragen wir alles, und zwar alles. Stundenlang werdet ihr von mir und Tim Tunner zugelabert. Ja, ihr könnt euch schon mal, ihr könnt euch schon mal den Donnerstagabend im Kalender ankreuzen. Nee, Quatsch, Donnerstag, ich spinne. Den Freitag, also heute Abend, ne, heute, wenn ihr Freitag runtergeladen habt. 5000 Meter beide Rennen, 800 Meter Siebenkampf und 1500 Meter im Zehnkampf. Also ne, richtiges Feuerwerk. Und die 5000er werden, glaube ich, für beide Geschlechter richtig gut. Ja. Also das ist was fürs Herz.
Ja, Sportpflichtprogramm sozusagen. Passives Sportpflichtprogramm fürs Wochenende schon mal. Nimm uns mal kurz mit, Ralf. Übertragung erfolgt wechselseitig mit dem ZDF, also ARD, ZDF, oder bietet ihr wie sonst auch manchmal, zumindest zu Olympischen Spielen, habt ihr ja trotzdem parallel einen Livestream immer angeboten. Wie ist da der Modus fürs Wochenende?
Also erstmal sind es ja die Finals, also die Zusammenfügung von ein paar deutschen Meisterschaften. Ja, mal kurz in Zahlen. 20 deutsche Meisterschaften, die gleichzeitig in Dresden stattfinden, also ein richtiges Brett. Wow. Aber das Einzige, was wirklich geil ist, ist Leichtathletik, also macht euch nichts vor. Ja. Sorry, dass ich das sagen muss, aber ist halt so. Ja. Und deshalb gibt es natürlich auch einen Livestream, das heißt, wir übertragen heute am Samstag den kompletten Nachmittag im Mehrkampf, Siebenkampf und Zehnkampf und dann abends halt auch noch die kompletten Läufe. Und das wird aber jetzt am Samstag und am Sonntag auch so sein. Also am Samstag machen wir wesentlich dann im Fernsehen und am Sonntag streamen wir alles komplett. Also ihr müsst eigentlich nur auf sportschau.de gehen oder auf die ARD-Mediathek. Von da aus könnt ihr dann auch auf eurem Fernseher oder auf euren mobilen Endgeräten den Link streamen, wie auch immer, sofort verfolgen. Einfach.
Das klingt einfach doch einschalten, direkt Bescheid. Und ja, wollte ich gerade sagen, da kann man sich nicht verlaufen. Am besten ARD-Mediathek oder Sportschau-Seite auschecken und dann seid ihr versorgt, was euer Leichtathletik-Wochenende anbelangt. Und ein Protagonist dieses Wochenendes, der kommt aus Dresden und der startet, haltet euch fest, schon seit 20 Jahren für den Dresdner SC. Das ist erstmal schon eine Leistung, also 20 Jahre Vereinszugehörigkeit. In einer doch manchmal auch schnelllebigen Profisportwelt, das verdient auch schon mal eine gewisse Anerkennung. Und für den werden das dann Heimmeisterschaften. Er ist derjenige, der schon fünfmal in Folge deutscher Hindernismeister wurde. Unterbrochen wurde das letztes Jahr, als Freddy Ruppert sich dann durchgesetzt hat. Auf den wird er auf jeden Fall wieder treffen, am Samstagabend beim 3000 Meter Hindernis-Finale. Und Karl Bebendorf hat insgesamt eine extrem beeindruckende Karriere, weil wahnsinnig konstant und konstante Verbesserungen, die er mitgebracht hat. Alleine diese Saison schon 5 oder 6 Bestzeiten aufgestellt, auch eine 3,35 auf 15 Meter flach als Abfallprodukt, ja, sozusagen gelaufen von seinem 3000-Meter-Training, was extrem beeindruckend ist. Und unlängst in Monaco sich auf 8,08 verbessert, was auch unter dem alten, sozusagen alten 3000 Meter deutschen Hindernisrekord liegt. Er ist bei uns das erste Mal zu Gast und wir freuen uns sehr, dass er sich für uns die Zeit nimmt im Trainingslager in St. Moritz, kurz vor dem deutschen Meisterschaftsheimspiel in Dresden. Herzlich willkommen, Karl Bebendorf.
Ja, Karl, herzlich willkommen bei uns im kleinen Bestzeit-Podcast. Wir sind natürlich ziemlich stolz, dass wir an einem großen Dresden-Wochenende mit einem Dresdner sprechen. Stellt sich nur die Frage, bist du überhaupt schon angekommen oder bist du noch irgendwo zum Trainieren unterwegs?
Ja, erstmal freue ich mich heute auch hier zu sein. Ich bin gerade eben noch in St. Moritz in meiner Trainingslager-Unterkunft und werde mich dann morgen früh auf den Weg machen Richtung Dresden. Also Donnerstag werde ich quasi die Heimreise antreten, sodass ich dann am Samstag frisch nicht im Höhenloch am Start stehen werde.
Sag mal, und das andere, das habe ich tatsächlich erst seit kurzem auf dem Schirm. Du bist ja praktisch auch Konkurrent, nein, Mitbewerber, nein, Podcast-Partner. Ja? Also du bist ja jetzt auch im Podcast-Game drin. Ja? Deshalb ist das ja ganz cool, weil wir hatten, glaube ich, alle relevanten Podcasts in Deutschland ja schon bei uns halt hier auch zu Gast oder als Kombipartner. Ja, sag mal, was da so Tango ist, was du da machst und was dich da hingebracht hat.
Ja, das ist jetzt eher nicht, dass ich da in der Podcast-Szene da groß mitmischen will. Also in dem Podcast geht es erstrangig eigentlich nur um mich. Also ich mache da wenig mit Gästen oder mit irgendwelchen Berichterstattungen, was auch immer. Das kann jetzt ein bisschen egoistisch klingen, aber das hat ursprünglich eigentlich noch einen anderen Hintergrund, um halt einfach irgendwann, das werde ich aktuell noch nie verraten, gewisse andere Projekte da quasi noch mal ein bisschen mit zu befüttern und dementsprechend habe ich das einfach mal spontan letztes Jahr schon mal begonnen. Das habe ich dann auch im Laufe der Zeit, gerade wo ich halt eben in Südafrika viel war und so weiter, ein bisschen vernachlässigt. Wenn du jeden Tag Woche ein, Woche aus einfach nur trainierst, dann gibt es auch nicht so viel zu berichten immer. Deswegen, wenn das halt, sage ich mal, um mich alles bloß handelt, gut, dann werde ich jetzt nicht sagen, dass ich heute mal einen Strauß gesehen habe oder sonst was. da will ich schon eher richtig coole News halt einfach dann veröffentlichen. Und deswegen, jetzt zur Wettkampfzeit ist es ein bisschen, ja, wieder ein bisschen mehr geworden, aber wenn es nicht ist, dann ist es nicht. Aber ich betreibe das auf keinen Fall so professionell wie ihr und habe da auch so eine große Community schon gebildet. Das ist eher so ein bisschen Multi-Channel-mäßig unterwegs bei mir.
Na, aber es ist ja, das ist doch auf jeden Fall mal ein cooler Ansatz, weil ich glaube, dass ganz viele Leute genau die Einblicke, die für dich total banal sind, total spannend finden, weil es dann die Einblicke natürlich klar durch Social Media, durch Instagram kriegt man heute, glaube ich, auch als Fan viel mehr mit und viel mehr auch persönliche Einblicke, als das vielleicht vor 10 oder 15 Jahren der Fall war. Aber natürlich, Podcast ist, glaube ich, einfach ein Medium, wo man sehr viel mehr noch in eine Tiefe gehen kann. Ich will nicht sagen, dass Instagram nur oberflächlich ist, aber trotzdem kannst du ja gewisse...
Mich?
Ja, ich will es jetzt nicht komplett bashen. Ich bin auch auf Insta aktiv, aber ich sag mal, es ist natürlich schon so, dass es einfach im Podcast sehr viel mehr Raum gibt, gewisse Dinge oder auch was dich bewegt, was dich beschäftigt, wie du einen Saisonverlauf siehst, das kannst du natürlich da ganz anders darlegen und ausbreiten. Und am Ende, Fans kriegen, glaube ich, trotzdem dann da auch nochmal deutlich mehr von deiner eigentlichen Persönlichkeit irgendwie mit. Deswegen ist es, glaube ich, ein total spannender Move. Hilf uns mal kurz, wie heißt denn dein Podcast und wo findet man den, wenn man da reinhören will?
Der heißt KB7, hinter den Kilometern. Und
KB7, alles klar.
Den gibt es im Endeffekt auf Spotify und halt ja, eigentlich überall fast. Also bei YouTube wird er auch mit gespiegelt und ich glaube auch bei Apple Music. Ja, aber die meisten Hörer habe ich eigentlich auf Spotify. Und ja, genauso wie du sagst, das habe ich ganz vergessen. Ich habe es auch ursprünglich aus dem Grund gemacht, eben weil Instagram so oberflächlich ist und man teilweise den Menschen ein ganz anderes Bild dadurch vermittelt, was man auch eigentlich gar nicht will. Manchmal kommt man arrogant rüber oder eingebildet oder was weiß ich nie alles. Und bei so einem Podcast hat man einfach mal die Möglichkeit, sich zu öffnen und einfach tiefer hinter die Fassade blicken zu lassen. Und das habe ich halt auch wirklich als positives Feedback schon bekommen. Und es freut mich halt umso mehr, dass Leute mich jetzt einfach mal besser kennenlernen als nur in der Zeitung, im Fernsehen oder auf Instagram. Das ist schon echt ein cooles Tool, was ich auch deswegen halt auch gerne nutze.
Ja, das ist total spannend. Machst du das komplett alleine? Also Aufnahmeschnitt, Upload etc. oder hast du da jemanden, dem du Teile davon zumindest übertragen kannst?
Nee, also ich mache das ja mit meiner Freundin zusammen, die ist so ein bisschen die Moderatorin, die das immer so ein bisschen leitet und mich halt fragt, weil ich setze mich jetzt nicht alleine hin und laber einfach mal los, so, das ist dann auch ein bisschen random.
Ich wollte gerade sagen, sage ich das eigentlich, also größter Respekt, Shoutout an Jan. Also es gibt Leute, die machen das.
Ja, na aber, klar, also das mag auch gehen, aber ja, meine Freundin ist so ein bisschen, ja, wir machen das halt alles zusammen, was halt Social Media und so weiter angeht und dementsprechend macht ihr das auch Spaß. Wir haben Ende letzten Jahres so ein kleines Studio bei mir zu Hause errichtet, wo halt eben auch das andere Projekt dann umgesetzt werden soll und dementsprechend ist es halt so eine Win-Win-Situation und da ich halt leider dieses Jahr selten zu Hause war, konnte ich das Studio leider gar nicht so oft nutzen und deswegen ja, nutze ich dann halt eben die portablen Mikrofons halt irgendwo. Und
so ging das bei uns auch los. Also es ist jetzt, sieht das ein bisschen besser aus, als es zu Beginn der Fall war, weil da war ich selber noch aktiv und wenn man irgendwie dann ja auch mehrere Wochen in Kenia verbringt, dann wollte ich jetzt auch nicht irgendwie einen extra Koffer nur für Equipment mitnehmen, sondern da waren es auch meistens relativ simple, portable Lösungen, die da ihren Einsatz gefunden haben und das hat offensichtlich jetzt auch nicht so viele Leute abgeschreckt, da in der Anfangsphase einzuschalten. Karl, du bist auf jeden Fall ein Athlet und ein Charakter, wo wir so viele Anknüpfungspunkte haben, heute zu sprechen, aber wir haben ja nur roundabout eine Stunde, deswegen müssen wir uns da ein bisschen überlegen, wo wir direkt mal einsteigen wollen, Ralf, weil ich glaube, Karl ist ein sehr gutes Beispiel erstmal für eine lange Karriere, für eine sehr konstante Karriere, was natürlich erstmal wahrscheinlich auch Spaß machen würde, ein Deep Dive in sein Training zu machen, wo kommt er her, wie hat das angefangen, wie schafft er es von Jahr zu Jahr, sich zu verbessern, alleine diese Saison, ich weiß nicht, 5 oder 6 PBs schon, das ist ja gigantisch, bis Ende Juli, die Saison geht ja noch ein bisschen bis zur WM in Tokio, das ist schon allein beeindruckend, dann ist natürlich ein spannendes Themenfeld, wo du, glaube ich, auch coole Einblicke geben kannst, ist, wie vermarktet man sich heute in der Zeit, beziehungsweise was muss man vielleicht sogar machen, wenn man sich jetzt nicht nur von einer Geldquelle, du bist, glaube ich, Sportsoldat, das ist ja für viele immer noch eine gute Basis, aber auch manchmal ein bisschen risikobehaftet, wenn man nur auf diese Karte setzt, weil jeder kann ja mal ein schlechtes Jahr haben, hängt dann oft ein bisschen am Wohl und Weh des Bundestrainers, ob man dann seinen Status behält oder nicht. Das ist, glaube ich, ein spannendes Thema und natürlich, klar, die DM, die ansteht, Heim-DM bei dir, natürlich auch nicht gerade die schlechteste Ausgangssituation für das Rennen zu Hause. Da haben wir viele, viele Punkte, die spannend sind. Vielleicht, Ralf, fangen wir mal an mit der Trainingshistorie.
Ja, oder lass mich an einer Stelle vielleicht noch einen kleinen Flashback und Ausblick machen, weil du ja KB7 gesagt hast. Meine absolute Lieblingsszene in deiner Karriere. Ihr lacht schon beide.
Ich
weiß nicht, ob Karl schon weiß, was ich meine. Philipp weiß es, ja.
Ich kann es mir denken.
Meine absolute Lieblingsszene, wie du nach dem Medaillengewinn in Rom zum ZDF-Interview bei Norbert König im allerbesten Ronaldo-Style eingeschwebt bist, ja, weil du ja auch auf Wolke 7 geschwebt bist zu diesem Moment und er gar nichts damit anfangen kann.
Eigentlich. Dachte auch so,
ich weiß nicht, ob es den Moment auf YouTube gibt, aber wenn es den gibt, dann packen wir den in die Shownotes. Nimm mal uns alle mit, was dieser Moment, weil das war ja so der Ausbruch dann hinten raus, ja, aber was dieser Moment für dich und deine Karriere bedeutet hat.
Ja, das war eigentlich im Endeffekt ein Kindheitstraum, der sich in dem Moment erfüllt hat und ja, da ist einfach alles aus mir rausgesprudelt, was halt so ging und ja, dieses Sü, was ich im Endeffekt gerufen habe, das ist jetzt gar nicht mal so was Besonderes, also Philipp, du wirst es wahrscheinlich auch kennen oder wissen, das sagt man halt einfach mal irgendwie so. Das hat sich einfach so in den jungen Köpfen irgendwie so verbreitet. Und aus der Sicht ist das jetzt gar nichts Untypisches, aber dass man das in so einem Fernsehinterview halt einfach mal als Opener mehr oder weniger so reinschreit, das war wahrscheinlich doch für den einen oder anderen ein bisschen, ja,
überraschend. Nennen wir es überraschend.
Überraschend, aber noch überraschender für mich als Zuschauer war, dass Norbert König damit nichts anfangen konnte, ehrlich gesagt. Also der ist ja doch auch schon länger in dem Sportumfeld, ja, irgendwie, weiß ich nicht. Also der guckt sicherlich auch mal Fußball oder sowas und deswegen dachte ich mir auch so, okay, ja, interessant. Das hat, glaube ich, den Moment noch auf jeden Fall noch spezieller gemacht und es hat vielleicht auch deswegen noch ein bisschen mehr Verbreitung auf jeden Fall gefunden.
Ich war natürlich auch erstmal verwundert, wo er mich das halt so gefragt hat, Syrer? Und ich so, hä, was? Hat er das jetzt nicht verstanden? Also wieso fragt man da noch? Also er hätte es einfach runterschlucken können oder hätte es verstehen können, aber nochmal nachzufragen, ja, gut, in der Situation habe ich dann halt, denke ich mal, ganz gut nochmal den Bogen bekommen und habe das ein bisschen aufgeklärt. Aber davon bin ich nicht ausgegangen. Tatsächlich kurz bevor ich zu dem Interview gegangen bin, weil ich war noch auf so einer Ehrenrunde unterwegs und bin dann eben ein bisschen später zu dem Interview dazugekommen, hat mir dort irgendjemand von Eurovision Sport oder wie auch immer dann halt gesagt, ja hier, du kannst jetzt gleich zum Interview gehen. Und ich so, oder soll ich noch warten? Und der so, ja, nee, du kannst es auch einfach crashen oder so. Und da kam mir das halt einfach so, hä, wie crasht jetzt das Interview? Und dann laufe ich einfach so hin und rufe dann einfach mal zu zwischen den beiden. Und es war einfach ein geiler Moment. Und es hat tatsächlich auch riesige Wellen geschlagen. Also am nächsten Tag war ich einfach zusammen mit Cristiano Ronaldo abgebildet in allen möglichen Zeitungen bei mir in der Umgebung.
So doch.
Und dann nicht CR7, sondern KW7 und was auch immer alles. Also das war ein Riesending und es war im Endeffekt auch wahrscheinlich sehr wertvoll rein für die Außenkommunikation, weil alleine durch die Sache wurde das Ganze nochmal viel, viel publiker, als wenn ich nur die Medaille gewonnen hätte.
Ja, nochmal kurz für euch zu Hause, es waren ja noch zwei weitere Deutsche in dem Finale drin, Feltenschneider und Freddy Ruppert, und die waren schon beim Interview, weil die nicht bei der Ehrenrunde dabei waren, ne? Im Vergleich zu dir waren sie im letzten Jahr noch nicht ganz so stark, ja, aber da zu dem Gesamtbild 3000 Hindernis kommen wir sicher später nochmal. Ja, weil du sagst Kindheitstraum, dann nimm uns doch mal mit in deine Anfänge, ja, wo hat denn KB7 angefangen?
Ja, tatsächlich schon rechtzeitig. Also ich treffe immer wieder andere Läufer, die halt, keine Ahnung, erst in ihrer Jugend oder vielleicht auch erst mit 18 begonnen haben. Das war bei mir ein bisschen anders. Ich habe relativ früh schon mit der Leichtathletik begonnen, mit 9 Jahren. Bin damals vom Fußball gekommen, wollte gerne auf die Sportschule. Und mein Trainer hatte in mir schon so ein Ausdauertalent irgendwo entdeckt, damals beim Fußball, und meinte, hey, wenn es bei Fußball jetzt nicht klappen sollte, auf die Sportschule zu kommen, dann schaffst du es auf jeden Fall in der Leichtathletik, weil du siehst läuferisch ganz gut aus und hast eine gute Ausdauer. Ich so, okay, gehe ich mal zum Probetraining. Und die haben sofort das Talent erkannt und seitdem war ich gefühlt jedes Wochenende bei irgendeinem Volkslauf und habe dort Pokale eingefahren und was auch immer alles. Das war natürlich mega cool und dementsprechend hat es dann auch mit der Sportschule geklappt, sogar mit beiden Sportarten. Und da ich aber dann halt wirklich schon relativ früh eingesehen habe oder verstanden habe, dass ich eher der Typ bin, der ungern vom Tor abgespielt hat, also wirklich eher so auf den Einzelsportler-Instinkt bedacht.
Nur wer selber schießt, wird berühmt.
So ist es.
Frag mal Ronaldo, als er das spielt ab.
So ist es. Und das hat sich schon relativ früh rauskristallisiert und deswegen fiel die Entscheidung dann eben auf die Leichtathletik. Und dementsprechend habe ich auch schon wirklich sehr, sehr früh diese ganze Grundausbildung in der Leichtathletik mitgemacht, eben Hürdenlauf, Hochsprung, Weitsprung, was auch immer alles. Ich war überall eigentlich gut mit dabei, nur dass ich eben körperlich sehr unterentwickelt war und immer der Kleinste war. Und das hat sich dann eben so weitergezogen, bis ich dann eben irgendwann dann in die Jugend gekommen bin. Und mir hat aber tatsächlich mein erster Trainer schon damals so mit 12 Jahren gesagt, hey, wenn du mal irgendwas erreichen solltest, dann nur mit einem Hindernislauf. Und krass. Und Props an diesen Mann, also dass er das halt damals schon vorhergesagt hat. Ich habe schon mir gedacht, hey, Hindernis sieht voll cool und spannend aus und ist ein bisschen abwechslungsreich, nicht einfach nur laufen im Kreis, sondern auch ein bisschen mehr Action. Das können die mir liegen, aber dass es wirklich dann so die Reise nimmt, das hätte ich selber nicht gedacht. Und leider habe ich auch gar keinen Kontakt mehr zu ihm. Ich weiß auch gar nicht, ob er überhaupt was davon mitbekommen hat oder wie auch immer. Der war schon relativ alt und Rentner damals, aber ja, das hat sich bewahrheitet und somit habe ich dann über die dann doch recht schwere Jugendzeit, wo dann eben Schule vorbei war, Ausbildung und Arbeiten in Teilzeit, was auch immer, das war alles nie easy für mich.
Was hast du für eine Ausbildung gemacht?
Ich habe direkt mit 16 Jahren eine Ausbildung als Kaufmann im Einzelhandel begonnen. Okay. Und bin dann tatsächlich wirklich in der Zeit nach 18.30 Uhr, wo Dienstschluss war, dann mit meinem Rucksack 12 Kilometer aus dem Elbtal hoch auf den Berg gelaufen und habe halt so mein Training absolviert. Und das Kurioseste ist, dass ich in diesen Jahren sogar meinen ersten U20 deutschen Meistertitel erlaufen konnte mit diesem sehr unprofessionellen Training, was ja im Endeffekt der Arbeit geschuldet war. Jetzt nicht was jetzt nicht mein Wunsch war, aber es war wirklich eine sehr, sehr schwierige Zeit, die mich dann auch wirklich irgendwo geprägt hat auf meinen weiteren Verlauf. Und wo ich die 3 Jahre dann überstanden hatte, habe ich dann quasi eine Teilzeitstelle bei der AOK Plus bekommen als Kundenberater und Sachbearbeiter, was nicht direkt auf meine Ausbildung quasi anschloss, aber Kundenkontakt ist Kundenkontakt und dementsprechend habe ich dann dort Zeit gehabt, um mich halt sportlich weiterzuentwickeln, konnte dann 2-mal am Tag trainieren, hatte auch mit meinem dann meinen letzten Trainer jetzt sozusagen schon begonnen, also mit dem habe ich mit 19 Jahren begonnen zu arbeiten, nach der Ausbildung dann eben und ja, dann 4-5 Jahre später kam dann sozusagen der erste Erfolg, dass ich dann eben mit 23 Jahren zum ersten Mal deutscher Meister wurde über 3000 Meter Hindernis, 2 Wochen später die WM-Norm geschafft habe und in Doha halt eben dann dabei war bei der WM 2019 und dementsprechend mir dann halt eben neue Türen geöffnet wurden, dass ich dann halt eben 2020 in die Sportfördergruppe bei der Bundeswehr aufgenommen wurde. Ja, und seitdem bin ich Profi.
Ja, also nicht so ein ganz gerader Ausweg, wie man das denkt, ne? Weil, weißt du, als du so angefangen hast, ne, weißt du, also als Kleiner schon die Grundausbildung, was ja heute auch viele kapiert haben, dass das sehr gut ist, wenn man motorisch multi unterwegs ist und nicht schon eine sehr frühe Spezialisierung hat, ja. Aber dann ja doch ordentliche, wie soll ich sagen, Schlängellinien, ne? Das ist ja nicht so der ganz gerade Weg, wie man sich das vielleicht vorstellt. Der aber dann ja doch dazu führen kann. Was in dir, was an deinem Charakter, meinst du, hat dich dazu befähigt?
Also, ja, es war zum einen immer dieser Glaube, dass ich es irgendwann schaffen kann. Und ich hatte tatsächlich auch schon in der 5. und 6. Klasse immer als Traumberuf Profisportler halt irgendwo im Kopf. Also es gab für mich halt nie eine andere Option. Und alles, was dazwischen kam, war einfach nur ein Teil meiner Reise, weil es halt einfach gemacht werden musste, weil ich musste ja von irgendwas leben. Und dementsprechend, wurde mir auch schon relativ zeitig gesagt, wenn du irgendwann mal mit dem Profisport vorbei bist, was noch gar nicht irgendwo Realität war oder noch weit weg war, musst du dann halt natürlich noch mal ins Berufsleben einsteigen. Und dafür ist es wichtig, eine Berufsausbildung zu haben. Also viele gehen ja direkt nach dem Abitur in die Sportfördergruppe, was schön ist für die Leute, aber ja, wer halt dann in der Zeit eben nur Sport macht, nicht studiert, keine Ausbildung, was auch immer, der guckt dann halt danach recht blöd aus der Wäsche, will ich jetzt mal sagen. Und ich habe halt wirklich gesagt, hey, ich ziehe das jetzt durch in meinen jungen Jahren, habe jetzt keine Zeit zu verlieren. Die besten Jahre werden eh noch später kommen und so war es dann auch. Und die Jahre haben mich wirklich am meisten geprägt und ich kann auch wirklich im Vergleich zu anderen Sportsoldaten einfach ganz anders dieses Privileg wertschätzen, weil ich halt einfach weiß, was im Leben Phase ist und wie das normale Arbeitsleben halt aussieht. Und es hat mir aber auch gezeigt, dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen, was jetzt auch meine jetzige Tätigkeit neben dem Sport eben halt auch so ein bisschen ist, dass es sich lohnt, halt eben sich selbst zu verwirklichen und Vollgas zu geben, weil nach meiner sportlichen Karriere brauche ich nicht mehr mit Social Media anzufangen und auf meine vergangene Karriere zurückzublicken. Du musst es halt entweder jetzt machen oder du hast die Chance halt eben verschenkt. Und inzwischen kann ich mir nicht mehr vorstellen, für irgendjemanden zu arbeiten, sondern habe voll und ganz die Selbstständigkeit für mich entdeckt. Und halt eben, das hat mich halt einfach geprägt.
Also es ist natürlich ein spannender Werdegang. Vor allem, weil, wie du sagst, du beide Welten kennst. Also ich glaube, wenn man den Biss hat, sich erstmal durch diese Berufsausbildung durchzukämpfen, die wahrscheinlich, das interpretiere ich jetzt mal so, so ein bisschen das notwendige Übel war, vielleicht der Deal mit den Eltern, so ähnlich war das, nicht unähnlich war das bei mir auch mit meinen Eltern damals, mit dem ersten Studium vielleicht noch. Gleichzeitig aber das Herz natürlich am Sport hängt und man eigentlich dem ja nach Kräften nachgehen möchte, was schwer genug ist, wenn man irgendwie da dann in einer Berufsausbildung steckt. Das zeugt ja schon von einem gewissen Biss und von einer gewissen Leidenschaft, die man da mitbringt. Ich glaube schon auch, dass man dann nichts, was danach kommt, was deine Situation verbessert. Also erstmal vielleicht diese Teilzeitstelle war sicherlich mal ein Fortschritt zur regulären Ausbildung. Und dann natürlich diesen Schritt ins Profitum. Ich glaube, man kann schon das dann wahrscheinlich sehr, sehr gut wertschätzen und möchte natürlich trotzdem versuchen, aus dieser Zeit und aus dieser Gelegenheit, aus dieser Chance das Beste zu machen. Das ist dir ja jetzt sehr, sehr gut gelungen, muss man mal sagen. Also wenn man nur einen kleinen Blick in die jüngere Vita von dir wirft, dann muss man ja mal sagen, dass du in den letzten Jahren der maßgebliche deutsche Hindernisläufer warst. Wir klammern jetzt mal ein bisschen die erste Saisonhälfte dieses Jahr noch ein bisschen aus, weil generell ist ja Hindernis ein Laufbereich, der bei Frauen war es in der Vergangenheit jetzt schon so, dass das Niveau da auch sich gut entwickelt hat, bei den Männern ist es auch, um nicht zu sagen gigantisch inzwischen. Ja. Es ist, glaube ich, eine der Laufteildisziplinen, die wirklich massiv Spannung verspricht, weil einfach ihr ja dabei seid, wirklich international vorne mitzumischen. Und die letzten, hilf mir, letzten fünf DMs, nicht die von 24, aber davor hast du fünfmal in Folge, glaube ich, einen deutschen Meistertitel über die Hindernisse gewonnen. Das ist natürlich schon mal eine Streak, die, glaube ich, die dürfte wahrscheinlich einmalig sein. Ich wüsste nicht, dass das schon mal, ist das schon mal, hat das schon mal jemand geschafft, fünfmal in Folge zu gewinnen?
Glaube nicht. Also das war das erste Mal, glaube.
Ja, das zeugt natürlich schon von einer gewissen Klasse. Das muss man natürlich sagen, du bist ja noch keine 30. Das heißt, du hast das ja schon in einem frühen Zeitpunkt deiner Karriere geschafft, so eine dominante Rolle im deutschen Hindernislauf einzunehmen und dich von Jahr zu Jahr, also zumindest stetig weiter zu verbessern. Aktuell dieses Jahr schon, ich glaube, zweimal PB gelaufen, zweimal die 8.11, glaube ich, jetzt die 8.08 in Monaco noch.
Genau.
Das wäre ja auch schon unter dem vorherigen deutschen Rekord gewesen. Ist ja eine gigantische und vor allem eine sehr, also so eine Konstanz, die ist ja schon fast außergewöhnlich. Wie gelingt euch das? Also dir, deinem Trainer, deinem Team, das sind ja oft viele Menschen in deinem Umfeld beteiligt, dass ihr Jahr für Jahr dass du dich verbesserst, dass du auf so einem Niveau auch so stabil bist, offensichtlich aber auch mental ja sehr stabil bist, weil wenn es drauf ankommt, dann lieferst du ab.
Ja, also ich hatte schon immer irgendwie die Eigenschaft oder die Stärke, will ich jetzt mal sagen, dass ich relativ konstant war. Ich sag mal, in so einem Zeitfenster von 5 Sekunden habe ich eigentlich im Schnitt alle Saisons soweit bestritten. Klar, wenn jetzt mal Meisterschaften anstehen, da kann es auch mal ein bisschen langsamer werden, logisch. Aber wenn es halt drauf ankommt, war ich eigentlich immer sehr stabil und habe mich gerade in den letzten 3 Jahren jetzt konstant eigentlich jedes Jahr um 5 Sekunden verbessert, was auch im Endeffekt für eine gute Arbeit meiner Trainer im Endeffekt verspricht. Ich war natürlich jetzt bis zu den Olympischen Spielen letztes Jahr mit meinem bisherigen Trainer eine 1:1 Betreuung. Also wir haben wirklich alles quasi alleine gemacht, keine Trainingspartner, nichts, alles selbst organisiert. Was für mich ja normal war, weil ich hatte nie jemanden. Ich hatte natürlich immer mal ab und zu mal einen Trainingspartner mal für eine Saison gehabt, aber nie auf Augenhöhe und nie jemanden, wo ich mich halt quasi reinhängen konnte, sondern eher mal eine Unterstützung
für Dauerläufer. Weil es niemanden gab bei euch in Dresden, also in dem Umfeld von dir, sagen wir mal plus minus 30 Kilometer Umkreis, der, ich meine jetzt nicht, dass der auf dem Hindernisniveau von dir ist, aber also ich überlege jetzt gut, Regensburg damals zu der Zeit, gab es dann später auch Leute, die dann wirklich sehr, sehr gut waren, aber wir hatten natürlich auch versucht, viel mit den mit Jüngeren oder mit Nachwuchsathleten, was Dauerläufe kannst du ja trotzdem irgendwie zusammen machen oder dass die Teilstrecken von Tempoläufen mitmachen konnten. Sowas gibt es bei euch aktuell gar nicht quasi, weil es keine Trainingsgruppen gibt oder weil die Talente fehlen oder weil die den Zugang zum Laufen, zur Leichtathletik nicht finden sozusagen.
Also es gibt gerade bei mir im Verein schon eine spezielle Laufgruppe, aber die ist halt wirklich teilweise mit sehr, sehr jungen Athleten gefüllt, die mir jetzt nicht wirklich weiterhelfen können. Mhm. Also die laufen halt, keine Ahnung, 4:40 bis 5:0 auf den Kilometer. Das bringt mir halt auch relativ wenig was. Und da ich eben diesen Luxus hatte, selber entscheiden zu können, wann ich trainiere, waren es jetzt auch nicht die Trainingszeiten, die ich mir quasi gewünscht habe, mich da jetzt irgendwie anzupassen. Und ich habe halt quasi mein eigenes System aufgebaut. Und da mein Trainer halt schon Rentner war, konnte der halt auch komplett mitspielen, was in mein Leben halt reinpasst. Und somit habe ich halt auch wirklich in den letzten Jahren viele Sachen halt neben dem Sport mir halt noch so aufgebaut, wo ich halt diese Freiheit sogar irgendwo gebraucht habe. Aufgrund eben dieser Tatsache, dass ich immer nur langsam gewachsen bin, nie die extrem krassen Erfolge hatte, klar, deutscher Meister, aber gut, wirst du auch verstehen, von einem deutschen Meister wirst du dir nicht viel kaufen können.
Aber auch, zur Vollständigkeit muss man sagen, zweimal Olympiateilnehmer schon, ne? Du warst in Tokio und du warst natürlich auch letztes Jahr in Paris
dabei. Also gut, nach dem letzten Jahr hat sich dann doch ein bisschen was verändert, wo dann halt doch gerade in meiner Heimat eben mehr Leute was mit meinem Namen dann anfangen konnten und wo sich dann halt auch wirklich rein sponsorentechnisch da einiges getan hat. Und ja, man muss halt einfach dranbleiben. Und im Endeffekt habe ich das seit 5 Jahren gemacht und es hat sich Jahr für Jahr halt dann immer weiter aufgebaut. Aber du musst es ja trotzdem machen und dafür brauchst du Zeit. Und die freie Zeit habe ich halt eben dafür genutzt. Und dementsprechend war es für mich eigentlich am besten so, wie es war, dass ich alleine unabhängig war und mit meinem Trainer das halt einfach durchziehen konnte. Und da halt auch leider die Förderung ja, allgemein der Leichtathletik in Deutschland in den letzten Jahren relativ steil bergab ging und ich mit meinem Trainer ja im Endeffekt alleine war, war es dann auch nicht mehr möglich, großartig hier Höhenketten oder sowas zu machen, weil ich wollte auch nicht wirklich jedes Trainingslager alleine irgendwo hinreisen, ohne ihn, ohne Trainingspartner, ohne nichts. Und dementsprechend sind wir gerade letztes Jahr 4-mal in Kienbaum gewesen und ich habe das halt quasi zu meinen neuen Trainingswunschort gemacht, weil dort hatte ich erstens Physio vom OSP, dort hatte ich top Regenerationsbedingungen, schön Wald zum Dauerlauf und eben gute Trainingsbedingungen. Ich hatte meine Ruhe und konnte mich dort halt vorbereiten. Und am Ende kam halt dann die Olympianorm raus, die Bronzemedaille bei der EM und die Olympiateilnahme, die leider aus gesundheitlichen Gründen nicht optimal verlief, aber das war dann quasi so das Ende, wo dann auch mein Coach dann halt gesagt hat, man sollte sich verabschieden, wenn es am besten ist. Und dementsprechend hat es dann eben nach den Olympischen Spielen, hatte sich dann in den Ruhestand verabschiedet und ich habe dann halt quasi mir einen neuen Weg gesucht. Ja, aber wir haben auch wirklich in den letzten 2 Jahren mit dem alten Trainer noch dann so langsam mit Schwellentraining angefangen. Das war ja vorher nie irgendwo ein Thema. Ich weiß nicht, kanntest du das vorher in deiner Karriere?
Also nicht auf dem Niveau, wie das heute gemacht wird oder mit welcher Inbrunst das auch dokumentiert wird nach außen, aber tatsächlich, also Kurt Ring war damals schon so, ich kam ja vom VfL Sindelfingen oder habe damals mein Abitur in Sindelfingen gemacht, da haben wir einen guten Coach gehabt, leider auch viel zu früh verstorben, Harald Olbricht, der hat ein gutes, weil er selber auch ein guter Mittelstreckler war, ich glaube ein sehr gutes Gespür gehabt, junge, da waren wir ja noch Teenager-Alter, aber junge Menschen zu steuern und gut abzuholen, aber da haben wir halt, im Winter haben wir Dauerläufe gemacht, dann haben wir im Frühjahr Crossläufe gemacht und dann haben wir irgendwann Tempoläufe gemacht. Der hat schon gepasst so irgendwie, aber da wurde jetzt nicht, wir sind jetzt nicht ständig für eine LD irgendwo hingefahren oder sowas. Ja. Und als ich dann zum Studieren nach Regensburg kam, hat sich das schon sehr stark geändert, weil Kurt, glaube ich, sehr viel im Austausch immer schon war mit Lothar Pölitz und die haben sehr viel über Schwelle und Schwellentraining und Schwellendokumentation, Entwicklung über die Jahre sich ausgetauscht und er hat das damals schon, bevor ich da war, damit viel experimentiert. Wir haben einen guten Leistungsdiagnostiker in Regensburg, der das so mitgetragen hat, sodass da die ganze Trainingsgruppe, also da waren ja dann wirklich, das war dann irgendwie selber finanziert, gesponsert, wie auch immer, ich weiß gar nicht, wie da der Modus war. Das, was sonst am IRT mit dem DLV gemacht wird, so ähnlich muss man sich das in Regensburg vorstellen, dass wir da dann mit 20 Mann irgendwie einen ganzen Tag da waren und nacheinander dann irgendwie eben alle, die diesen Schwellentest gemacht haben. Und das haben wir schon versucht, 3-mal zu machen, also sprich Oktober, irgendwie Dezember, März. Was wir nicht gemacht haben, wo man heute, glaube ich, schon weiter ist, dass man halt, das war aber auch damals, muss man sagen, das ist auch schon ein paar Jährchen her, das war ja so 2007, 2008, dass ich damals nach Regensburg kam, dass wir mobile Laktatmessgeräte da hatten, dass wir es im Training noch engmaschiger kontrolliert haben. Das haben wir damals nicht gemacht. Ansonsten wurde da schon viel auf dieses VL3-Entwicklung wurde gemacht und wir haben sehr viel so Schwellentausender, Tausender-Programme, solche Geschichten gemacht in der Phase Oktober bis da waren wir noch Bahnläufer bis so bis März und dann Richtung Ostern ging man in eher spezialisiertes Bahnvorbereitungstraining über.
Krass, also es ist interessant, also dass ihr da schon so fortschrittlich damals unterwegs wart, weil bei mir kam es halt wirklich erst, keine Ahnung, vor 3 Jahren oder so das erste Mal an, dass es so mobile Geräte gibt oder dass die halt eingesetzt wurden. Ja. Mein Trainer hatte sowieso immer so seine eigene Philosophie, aber irgendwann habe ich dann gesagt, hey, die ganze Welt trainiert so, guck mal nach Norwegen oder wo auch immer hin. Lass uns das einfach mal ausprobieren. Und dann hat auch das IAT halt schon richtig da Anlauf genommen und hat dann gesagt, hey, ihr müsst so trainieren, was auch immer. Und mein Trainer immer so eine gewisse Skepsis. Und dann habe ich aber echt gemerkt, dass da was voranging. Und jetzt mache ich gefühlt nur noch Schwelle. Also das ist quasi jetzt auch in der Saison teilweise mein Haupttrainingsinhalt, weil das einfach mich am meisten, ja, mich halt am meisten voranbringt. Ich brauche eigentlich gar keine Tempoläufe, weil ich anaerobisch so stark bin und da eigentlich gar kein Training brauche in dem Bereich, dass ich wirklich quasi nur an dieser Schwelle arbeite, um das halt einfach weiter nach oben zu pushen.
Aber das ist super spannend, was du gerade sagst, dieser Punkt, weil das ist genau der Knackpunkt, was wir früher nicht gemacht haben. Weil so weit hat man damals nicht gedacht. Ich glaube, das, was damals an Wissen bekannt war oder was vielleicht auch Kurt von Lothar Püllitz übernommen hat, war Schwellentraining super wichtig, um eine hohe Basis zu schaffen, weil du natürlich da alleine, wenn sehr vereinfacht für die, die hier zuhören, runterzubrechen, ab einem gewissen Punkt, ab einer gewissen Geschwindigkeit kann man das eben über die Sauerstoffaufnahme nicht mehr abdecken. Ja. Aber wenn du natürlich eine Differenz hast von 10 oder 20 Sekunden zu einem Konkurrenten, wo du quasi besser bist, bevor du anfängst, Laktat zu bilden, einfach durch systematisches Schwellentraining, ist das natürlich per se mal ein sehr guter Vorteil, der sich sehr schwer wahrscheinlich nur durch Tempoläufe überhaupt abpuffern lässt, sage ich jetzt mal. Aber wir haben es halt nicht in der Saison gemacht. Und ich glaube, das ist der Twist, glaube ich, wo du halt heute viel mehr noch rausholen kannst, dass du das ganzjährig machst sozusagen, ja. Weil wenn du in dem Moment, wo du aufhörst und dann irgendwann nur noch zu Laktazid trainierst, wie das halt bei uns dann im Saisonverlauf war, dann merkst du natürlich schon irgendwann einen Bruch, weil irgendwann dann halt einfach die Flasche dann leer ist, Substanz alle ist sozusagen, ja. Wenn du da nicht eben konsequent dranbleibst. Und ich glaube, das, was du erzählst, dass du das praktisch ganzjährig machst und eigentlich, wenn wahrscheinlich nur noch punktuell wirklich dann super harte Tempoläufe, das ist schon super spannend, dass das dann heute aber auch dazu führt, ne, das dürft ihr euch auch nicht hören, also du müsst ihr mal auf der Zunge zergehen lassen, 8:08 über Hindernisse, das ist schon geisteskrank. Also 8 Minuten ist auch schon auf 3000 schnell, aber dann noch so ein paar Hindernisse, die man da noch so zu überwinden hat, das ist schon Weltklasse, ja.
Ja. Lass uns mal einmal Community noch mitnehmen. Macht mal so ein konkretes Beispiel für Schwellentraining. Einmal Karl und einmal Philipp. Ja, also typisches Schwellentraining, was ihr dann halt auch vermehrt eingesetzt habt.
Ich lasse Karl gerne anfangen, weil Karl ist sicherlich eher am Puls der Zeit, als ich das bin. Das, was ich früher gemacht habe, ist vielleicht in der heutigen Zeit gar nicht mehr so up-to-date. Oder wir fangen andersrum an. Ich sage kurz, was wir früher gemacht haben. Ja. Und Karl kann mich da dann gerne korrigieren, was ihr heute da macht. Er
sagt dann, oh mein Gott.
Was? Nur? Das ist ja lächerlich. Nein, also vereinfacht ausgedrückt, also so haben wir das damals gemacht. Im Prinzip, ihr macht mal eine Leistungsdiagnostik beim Sportarzt, Leistungsdiagnostik etc. Dann kriegt man da ja mal Werte. Wir haben uns immer auf diesen 3-Millimol-Wert fokussiert, das ist individuell beim anderen ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, aber so als Referenzwert funktioniert er schon relativ gut. Das ist so der Scheitelpunkt, wenn man so möchte, wenn man sehr viel schneller als diese Geschwindigkeit rennt oder anfängt schneller zu rennen als diese Geschwindigkeit, dann kann man das eben nicht mehr nur durch Sauerstoffaufnahme abdecken und dann bildet man Laktat und das irgendwann ab einem gewissen Punkt kann man nicht mehr Laktat vertragen, also manche mehr, manche weniger.
Man bleibt einfach stehen oder richtig. Bricht zusammen, wahlweise bricht man zusammen.
Ja. Bei gewissen Streckenlängen ist es dann auch so, da ging ja bei mir der Weg dann irgendwann Richtung Straße, die kannst du nicht Laktazid laufen. Also du kannst einen Halbmarathon, hat man bei uns gesagt, das ist so V3, wenn du gut trainiert bist, das kann so deine Stunde Dauergeschwindigkeit sein. Das kommt nun mal bei uns vom Profil her dann hin, dass das ungefähr das war, was wir im Halbmarathon dann gelaufen sind. Wenn die Bedingungen gut waren und so weiter. Marathon hat man gesagt, 2 Millimol bis 2,5, aber 2,5 wäre auch schon eher ein bisschen hoch, sagen wir mal. Und dementsprechend war das Ziel, die Geschwindigkeit für Schwellentraining so zu wählen, dass es ungefähr in diesem 3-Millimol-Bereich oder ein bisschen schneller ist. Und wir haben das fast ausschließlich, also bei uns war das dann schon relativ stupide, in Anführungszeichen. Aber man darf auch nicht vergessen, er hat ja dann eine ganze Trainingsgruppe zu betreuen. Das waren ja in der Spitze dann schon 10 Leute, die jetzt irgendwo ein Niveau hatten, in ihrem Ding erweiterte deutsche Spitze zu sein oder besser. Das heißt, wir haben halt sehr viel im Stadion trainiert, weil wir damals auch kein Setup hatten, dass wir jetzt irgendwie 10 Laufbänder parallel hätten nutzen können, die auch leistungsstark genug wären, dass du da 20 km/h schneller laufen kannst. Das heißt, wir haben fast ausschließlich im Stadion trainiert, wo er dann mit 15 Stoppuhren um Hals gefühlt versucht hat, die Leute einzunorden, dass da keiner zu schnell läuft. Und wir haben das fast nur über Tausender gemacht, also Tausender Programme. Das heißt, bei uns war das Ziel eigentlich immer 1000 Meter Schwelle und 1000 Meter, wenn du richtig gut warst, also sagen wir mal 20 bis 30 Sekunden, aber wenn du richtig gut warst, 20 Sekunden. Aber das konnte ich schon fast nicht stehen. Also zu der Zeit damals, später hatte ich dann auch eine bessere Schwelle, aber zu der Zeit, als wir das gemacht haben, roundabout, sagen wir mal grob 2,55 bis 3,0 den schnellen Tausender. Und dann 3,20 einen lockeren Tausender. Und angefangen haben wir damit fünfmal. Also fünfmal, da hast du 10 Kilometer, wenn du die Schwelle, die letzten langsam mitmachst. Und zu meiner besten Zeit, Bahnläufer aber noch, da war ich 5000 Meter Läufer noch hauptsächlich, ich habe 20 geschafft dann irgendwann. Also das auf der Bahn 10 mal 1000 war so die Königseinheit. Die hast du aber jetzt auch nicht jede Woche gemacht, das ging jetzt auch nicht. In dem Umfang hast du die vielleicht 2-3 Mal gemacht im Frühjahr und dich davor vom Herbst bis dahin so langsam rangetastet. Sowohl, wie gesagt, Geschwindigkeit, 2-3 Sekunden mal schneller und dann irgendwann halt 1-2 Wiederholungen mehr. Aber ich habe schon, es gab schon Tage, wo ich 20 Stück geschafft habe, auch auf den Monte Gordo gemacht zum Beispiel, ja.
Krass. Also das Entscheidende ist diese 3-Millimol-Geschichte. Ne? Also das müsst
nicht
ihr
schneller, wirklich, genau, zu schnell, ne? Ist nicht gut.
Also nicht, viele Leute nicht denken, zu Hause meinen, okay, jetzt versuche ich mal 2,55 in Tausender zu laufen. Macht das ruhig mal. Ja, wenn ihr es schafft, sagt er uns Bescheid und wir sammeln dann die Einsendung.
Das
ja?
Wichtige ist, glaube ich, was man zu Hause nochmal sagen muss, dass es halt nicht, es geht nicht darum, das so schnell ihr könnt zu machen, sondern es muss wirklich in dem Bereich sein, der halt davor oder in dem absehbaren Zeitraum davor mal gemessen wurde. Karl kann jetzt gleich da gerne ergänzen, bzw. Also ihr habt ja wahrscheinlich die Möglichkeit, dass ihr das auch täglich dann testet bei diesen Einheiten, ob ihr in diesem Bereich seid, was ja sehr viel sinnvoller ist, weil man dann einfach eine höhere Kontrollmöglichkeit hat. Ja.
Ja, und gerade eben auch durch dieses Laktat-Messgerät ist ja im Endeffekt nochmal ein zusätzlicher Faktor dazugekommen. Genau. Die meisten kennen immer nur Laufohren und Brustgurt. Ja. Am Puls kannst du das halt im Endeffekt schon auch irgendwo steuern, aber ja, gerade wenn du es halt draußen machst, ist es manchmal umso schwieriger, das dann halt auch nochmal zu treffen. Genau, und halt auch Tagesform. Manchmal fühle ich mich super frisch und dann ist mein Laktat trotzdem um 0,3 höher als sonst, obwohl ich mir denke, hey, ich renne genau die gleiche Geschwindigkeit. Also das ist halt wirklich sehr fast laborlastig, wie wir halt trainieren. Also weil wir machen keine normale Schwelleneinheit eben draußen, außer vielleicht dann halt mal so Tausender, aber halt auch nicht in diesen Umfängen, wie du sie halt gemacht hast. Also krass, also darauf hätte ich halt gar keinen Bock gehabt auf solche Langeinheiten.
Frag uns mal, wenn der Coach kam so, du, Mittwochabend haben wir 10 mal 1000 im Stadion, hat jeder gesagt, yay.
Krass, weil das ist ja endlos gefühlt, also das nimmt ja Kilometer, gar kein Ende. Boah, ja. Und das nur im Kreis. Heftig, aber ich sag mal so, das ist trotzdem, finde ich, ein bisschen abwechslungsreicher, wie als wenn du einfach nur so im Kreis rennst, weil durch dieses Gezähle der Intervalle, was auch immer, ist es trotzdem sehr abwechslungsreich. Es
ging im Kopf relativ schnell rum eigentlich, weil du ja dann trotzdem auch selbst bei der Pause relativ kontrolliert warst oder dich kontrollieren musstest, dass du dann deine 40 auf 200 oder 80er Runden dann gut triffst und nicht zu schnell oder zu langsam bist und aber was sind bei dir, nimm uns mal mit,
es
was
wäre denn
bei
dir eine Schwelle? 50 Runden im Stadion.
Ja, darüber hast du nicht nachdenken dürfen vorher. Darüber durftest du auf gar keinen Fall nachdenken. Wie sieht denn eine typische Schwelleneinheit aus oder Varianten, wie können die aussehen? Und weil du sagst, wenig im Stadion, ich vermute, das bedeutet, du machst die immer auf dem Laufband dann.
Genau, also egal, wo ich halt bin, im Trainingslager oder zu Hause, eigentlich immer auf dem Laufband. Klar sind die unterschiedlich teilweise kalibriert, sodass die Geschwindigkeiten da echt auch mal variieren können. Also teilweise wirklich mal über 1 km/h hinaus. Also es kann natürlich auch an der Höhe liegen, dass man deswegen natürlich ein bisschen adaptieren muss. Aber im Grunde hat man so an jedem Standort so seine Pace, die man halt läuft. Und nach dem ersten Schwellentraining sieht man ja dann halt am Messwert, okay, nächstes Mal muss dann halt langsamer und somit pegelt sich das dann recht schnell ein. Aber eine normale Einheit, die entwickelt sich langsam wir machen das auf Minutenbasis, jetzt nicht auf Entfernung, sondern rein nur auf Minuten. 5 mal 6 Minuten, 4 mal 6 Minuten, je nachdem, ob man halt eine Doppelschwelle hat, also am Nachmittag nochmal so eine Einheit, die jetzt nicht auf dem Laufband dann stattfindet, sondern eher dann eben auf der Bahn. Oder halt, ob man nur eine am Tag hat, dann kann es auch mal sein, dass man mal dann halt mal 8 Minuten läuft, 3 mal 8 Minuten oder 4 mal 8 Minuten. Die Langstreckler, die halt 5000 laufen, die laufen auch 10 Minuten. Also das ist echt sehr variabel und sehr typabhängig. Also da hat wirklich jeder immer seine eigenen Programme teilweise. Und dazwischen halt so 1,5 Minuten meistens, so 4,0 bis 4,20 Pace einfach so locker graben.
Und misst du dann wenn du auf der Pause, also wenn du die 4 Minuten, kannst du da parallel messen? Nee, kannst du ja nicht messen. Oder misst du nur nach der Trainingseinheit, nach dem Abschluss der Trainingseinheit dann Laktat?
Also wenn ich gemeinsam mit einem Team bin, dann wird meistens nach der Hälfte mal abgenommen, aber am Ohr halt, stellt man sich halt mal kurz für 15 Sekunden mal auf den Rand und dann wird kurz am Ohr abgenommen. Wenn ich alleine bin, dann mache ich es eigentlich erst nach der Einheit, weil ich halt wirklich so genau schon weiß, was meine Bereiche sind, dass ich nicht so falsch liegen kann. Falls ich mich wirklich komplett schlecht fühle mal an einem Tag, dann kann man schon mal abnehmen. Aber in der Regel weiß ich ganz genau, worauf es abzielt. Aber wir laufen zum Beispiel auf diesen Einheiten nicht auf 3-0, sondern eher Richtung 2-0 sogar. Also, dass man wirklich relativ flach
am unteren Ende.
Genau. Dafür dann aber zum Beispiel dann draußen bei Einheiten wie Tausendern oder 400ern, dann kann es auch mal zwischen 3 und 4 sein wiederum. Also, das ist dann halt eine etwas andere Grenze nochmal.
Bei 400ern, ist mal bei deinem Leistungsprofil, bei 400ern, sagen wir mal 4 Millimol Laktat, das ist ja für dich verhältnismäßig langsam. Also, das ist ja keine Geschwindigkeit, die dich groß fordert. Ne? Klar, können wir jetzt natürlich argumentieren, ne? 2 Millimol ist ja noch langsamer, aber auf dem Laufband, je nachdem, wie lang das ist, kann ja auf Dauer dann schon manchmal ein bisschen eklig vielleicht werden oder nervig oder wie auch immer. Aber ich sag mal, bei 400 ist ja sehr, sehr kurz. Mhm. Was macht ihr dann da für eine Pause? Macht ihr dann trotzdem 60 Sekunden oder sind das dann super kurze Pausen, so 30 Sekunden oder nur 100 Trab oder irgendwie sowas?
Genau, du hast eigentlich schon alles gesagt.
Ich habe einfach mal versucht einzuschätzen, wie ich das wahrscheinlich mir denken würde.
Ja. So. Nee, sehr, sehr gut. Also es sind tatsächlich wirklich bloß 30 Sekunden und 100 Meter Trabpause. Das ist schon sportlich, da kommt man jetzt nicht wirklich viel zum Verschnaufen. Nee. Das geht dann auch tatsächlich vom Gefühl, gerade hier in so einer Höhe, dann fast schon Richtung VO2 Max. Trotzdem ist das Laktat eben niedriger.
Glaube ich, weil du natürlich schlechter regenerierst in der Höhe, ne?
Genau.
Einfach insgesamt die Erholung dauert halt einen Ticken länger.
Richtig. Und wenn du halt, keine Ahnung, 20 Läufe machst, dann wirst du schon erstmal nach 10 schlucken und denken,
ist noch eine Menge.
Jetzt nochmal. Das nimmt auch erstmal kein Ende, aber es ist halt eigentlich echt eine Geschwindigkeit, die human ist. Also die fällt mir sogar fast eher schwer, dass ich das so langsam laufe, weil du willst halt automatisch, gerade wenn du auf so einer Bahn bist, einfach ein bisschen mehr drücken.
Schneller. Ja.
Und das ist für mich tatsächlich auch neu seit diesem Jahr, solche Einheiten, weil.
Spannend.
Aber es scheint ganz gut zu funktionieren.
Absolut. Nochmal, weil ich das sehr spannend fand. Wenn du ja so langsam läufst, also zwischen den Minutenläufen, dann bist du ja in einem ganz anderen Bereich, als Philipp das geschildert hat. Ist ja schon ein wirklich substanzieller Unterschied in der Gestaltung dieses Trainings, ob du in einem relativ schmalen Korridor dich bewegst, so wie Philipp das geschildert hat, oder ob du sehr viel langsamer läufst. Ist das langsame Tempo an der VLA Max angedockt, also der maximalen Laktatabbaurate?
Nee, also soweit ich das verstehe, ist es wirklich bloß, um halt einfach runterzukommen, dass man sich halt einfach erholt, dass man halt jetzt nicht einfach wie so eine große Session hat, sondern dass man das halt wirklich als einzelne Intervalle sozusagen dann halt einfach, dass man halt wieder frisch sozusagen, also einigermaßen frisch dann in die nächste geht. Aber eine Schwelle auf dieser Basis, die strengt mich meistens nicht an. Also ich habe da teilweise sogar den gleichen Puls, wie als wenn ich jetzt hier in St. Moritz mal mit ein paar Hügeln laufe teilweise. Also das ist fühlt sich einfach angenehm an, das ist jetzt nicht super anstrengend. Also wenn man, also für diejenigen, die das vielleicht jetzt zum ersten Mal oder noch nie gemacht haben, Schwelle, klar, das ist quasi der erweiterte Bereich. Ich sag mal so, auf einer Pulsuhr so der gelbe Bereich, der dann halt von der Herzfrequenz kommt. Das ist aber noch nicht so, dass man da jetzt hier um Luft schnappen muss, sondern das ist eigentlich noch eine Pace, wo man sich halt noch unterhalten kann. Also das soll jetzt nicht anstrengend sein.
Ja, es ist eigentlich ein Bereich, das ist nämlich auch spannend, was du sagst, gerade mit der Uhr, der Vergleich, den haben ja vielleicht doch die meisten, die hier zuhören und regelmäßig laufen, dass man da auf seiner Sportuhr natürlich währenddessen oder danach schaut, was war das jetzt für ein Pulsbereich? Es ist interessanterweise, glaube ich, bei vielen, die sich vielleicht mit diesem Thema in der Vergangenheit noch nicht so intensiv auseinandergesetzt haben, ein Bereich, den man gerne auslässt. Ne? Also entweder, glaube ich, laufen viele gern gemütlich so und ich unterhalte mich mit meinem Buddy so beim Laufen. Oder ich will halt irgendwie ballern, feuerfrei und dann ist direkt der rote Bereich. Aber der große Mehrwert oder auch so ein wirklich krasses Entwicklungspotenzial ist halt genau in diesem Sandwich-Bereich dazwischen eigentlich. Ja. Und das ist glaube ich, was total spannend ist. Also vor allem von dir jetzt zu hören, dass das natürlich heute so gefühlt ganzjährig und irgendwie State of the Art ist und dass ja auch trotzdem für dich offensichtlich ja nochmal ein Riesenschlüssel war, jetzt einfach da auch die letzten 2-3 Jahre nochmal dich da so weiterzuentwickeln.
Aber psychisch nochmal, also Ich habe ja große Probleme mit Laufbandlaufen und ich kenne viele, die das haben. Das machst du alles auf dem Laufband, ist also das wäre für mich viel anstrengender vom Kopf her als auf der Bahn.
Ah, darf ich einhaken? Ich habe eine, weil wir hatten eine lange Laufband ja auch hier drüben, beziehungsweise wir kriegen ein neues Laufband gerade. Also ich bin kein Laufbandfreund, muss ich sagen. Ich bin kein Laufbandfreund. Ne, warte, ich würde jetzt nicht privat denken, so, außer es regnet Hunde und Katzen, okay, und es hat irgendwie 3 Grad dann vielleicht auch, aber ich wäre jetzt nicht so einer, der sagt, Mensch, wenn ich jetzt nicht eins zu Hause hätte, ich fahre jetzt lieber auf dem Laufband, weil das ist jetzt geiler. Das bin ich nicht, aber ich muss sagen, ich habe ja dann auch, ist ganz ähnlich, wie es bei dir klingt, zumindest bei mir war es nur sehr viel später in meiner Karriere, als ich einen Schritt gesagt habe, ich akzeptiere es, dass es bei mir nicht mehr sportlich weitergeht und höre auf oder ich versuche nach 13 Jahren in Regensburg nochmal irgendwie neue Trainingsimpulse aufzunehmen. Und dann kam natürlich Pandemie, das war jetzt so nicht geplant, aber anyway, durch Renato Canova war es ja so, immerhin. Es wurde viel Ferntraining, weil in der Pandemie, wir konnten uns ja nicht mehr in Kenia treffen, wir konnten uns auch nicht mehr in Italien treffen. Das war ja einfach sehr eingeschränkt. Das heißt, ich war sehr limitiert, ich hatte auch keine Trainingspartner mehr. Und da habe ich schon das Thema Laufbahn sehr zu schätzen gelernt in dem Zuge, weil natürlich, wenn du intensive Einheiten machst, das darf man schon nicht unterschätzen. Ich fand es schon extrem angenehm, wenn dann der Coach sagt, du machst heute die und die Einheit oder den TDL oder whatever. Also ich habe auch 30 Kilometer schon auf dem Laufband gemacht als marathonspezifischen Lauf. Das war jetzt nicht geil, aber es ist irgendwie,
unvorstellbar.
Es wäre, glaube ich, krasser gewesen, den Lauf alleine draußen zu machen, weil du dich ja dann selber noch pacen musst. Und da war es halt so, 3:20, gucken, ob hinten raus schneller geht und dann stellst du das ein und das Laufband ist irgendwie auch dein Pacemaker und irgendwie, das macht es ja für dich. Also natürlich, du musst schon selber laufen, aber ich fand bei intensiven Einheiten, bei Einheiten, wo es um was geht, jetzt nicht zum Joggen so, aber wo es um was geht, wo du einen klaren Arbeitsauftrag hast als Athlet, fand ich Laufband eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Also,
das Gelände verändert sich aber nie.
Das nicht, nee, aber aber ich weiß ja nicht, vielleicht hat Karl noch einen Hack, vielleicht schaut er sich parallel immer irgendwie ein Best-of seiner größten Erfolge an auf dem iPad oder so, ich weiß es nicht.
CR7, rauf und runter. Genau.
Nee, also ich kann dich da wirklich voll und ganz nachvollziehen und das voll unterstreichen, was du gesagt hast. Ich könnte auch wirklich, wenn ich mal jetzt sage, hey, ich muss jetzt allein nur 10 Kilometer dort drauf laufen, habe ich keinen Bock, da drauf zu gehen, weil das ist für mich einfach so eine Qual. Der einzige Punkt ist, dort drauf zu gehen für einen normalen Dauerlauf, dass ich mal meinen Puls wirklich stabil auf dem niedrigen Level halte und sage, hey, du machst halt wirklich die absolute Regeneration oder so einen wirklich entspannten Dauerlauf.
Das ist für mich der einzige Punkt. Selber aus.
Genau, weil jeder kennt es wahrscheinlich, wenn er alleine läuft, dass er halt einfach irgendwann fängt an zu überpacen. Also das ist ganz normal irgendwo wahrscheinlich für uns, ich sag mal Profiläufer, dass man sich immer Richtung schnell orientiert und eher weniger Richtung langsam. Und das ist halt gerade die Kunst.
Das geht aber, glaube ich, allen so, ja, weil man bewegt sich ja in so einen Bereich, der einem nicht wehtut, ja, aber eben noch aber nicht Regenerationsbereich ist. Ja, es genau. Macht mehr Bock, genau. Ja. Ja, aber man ist tendenziell zu schnell.
Ja, man skippt halt die Langeweile, oder die Langeweile, also ich will nie sagen, dass man immer Langeweile hat, aber gerade wenn man mal Langeweile bekommt, dann ist es, ich glaube, ein ganz normaler Instinkt des Menschen, dass man dann halt einfach nach seinen Grenzen halt irgendwo sucht. Und gerade eben beim Laufband ist es für mich wirklich so, wie Philipp das schon sehr gut gesagt hat, mit dem Arbeitsauftrag, du hast halt eine Mission, du hast eine Trainingseinheit, es ist eine Session, du hast dort einen Trainingsplan, den musst du erfüllen und das ist jetzt nicht einfach nur ein Abarbeiten wie ein Dauerlauf, so, es ist kein tägliches Brot, sondern es ist halt wirklich was dich voranbringt und wo du halt auch einfach ein ganz anderes Mindset irgendwie an den Tag legst, wenn du halt einfach weißt, okay, so und so viele Minuten, du hast ein Programm, du musst dich darauf konzentrieren, du hast ein direkteres Ziel irgendwo vor dir, als einfach nur 10 Kilometer und du zählst 1, 2, 3, das ist halt stinklangweilig.
Ja, total.
Sagen Sie, während Sie durch Kenia, italienische Alpen oder St. Moritz joggen, ja, ihr habt es wirklich schwer, ich sehe das ein. was machst du mit der Verpflegung während dieser Schwelleneinheiten? Also das geht natürlich logischerweise dann im Zweifel ja auf dem Laufband tatsächlich auch besser, einfacher, weil man es halt da hinlegen kann, hinstellen kann, wie auch immer.
Ja, also ich bin jetzt halt kein absoluter Langstreckler, sodass ich hier eigentlich groß in ein Loch komme, wo ich mich verpflegen müsste. Ja, trotzdem befülle ich mich eigentlich regelmäßig, sage ich mal. Also ich bin von Morten unterstützt, falls ich das hier sagen
darf. Wir sind
ein
Werbepodcast.
Ja, natürlich, jederzeit. Sagen.
Ja. Okay, also ich nutze da für diejenigen, die sich da mit den Produkten auskennen, halt diese Trinkmixe, die ich mir einfach ins Wasser reinkippe. Es ist halt sehr zuckerlastig und natürlich auch irgendwo süß, was ich auch eigentlich eher weniger dahingehend dann einnehme, um, dass ich während des Laufens in ein Defizit komme, weil das komme ich definitiv nicht in einer halben, dreiviertel Stunde, aber eher schon, dass ich für die Nachmittagseinheit dann quasi schon ein bisschen die Regeneration halt einfach anrege und meinen Körper halt einfach optimal versorge. Das ist einfach auch aus meiner Sicht der Grund. Klar, für so einen Longrun nehme ich mir auch mal ein Gel mit, weil wenn man jetzt keinen dabei hat, der einen begleitet mit einer Flasche, ist es halt einfach schwierig. Und das war es aber auch schon, was ich da an Verpflegung während des Trainings zu mir nehme.
Hilf mir mal kurz, Long Run als 3000 Meter Hindernisläufer, von was reden wir? 35 Kilometer?
7 Kilometer, immer das Doppelte. Immer das Doppelte, 7 Kilometer.
Ja. Ich tippe auf 20. Machst du einen 20er so als Long Run? Jetzt nicht in der Saison?
Ich tippe auf regelmäßig nicht weiter als 15.
Auch nicht im Herbst, so Vorbereitung. So, ja gut, da ist ja noch Halle wieder ein bisschen, aber trotzdem, ich würde
das also
so
es tippen, kommt halt wirklich auf die schon, Phase ne? drauf an. Also in der Saison jetzt habe ich wirklich teilweise mal nur Sonntage, wo ich 12 habe, wo ich mir denke, hey, das kann ich jetzt nicht als Longrun durchgehen lassen. Also das ist jetzt kein Longrun. aber ich sage mal so,
weder long noch länger.
In der Saison ist es schon eigentlich so 18 eher und okay. Außerhalb der Saison, also im Grundlagentraining dann auch mal 22, also das, ja, das geht schon in die Richtung und dazu muss ich sagen, das ist jetzt nie irgendwo an der Elbe entlang oder sonst wo durch den Wald entspannt, sondern halt wirklich hier mit Anstiegen und Hitze und was auch immer, also da bereitet man sich schon richtig auch psychisch darauf vor, wie man sich jetzt am besten hier versorgt und ausrüstet, dass man das halt eben wegen den äußeren Bedingungen einfach übersteht und nicht rein wegen der körperlichen Belastung. Also da rede ich jetzt eher von Südafrika im Winter, wenn du halt UV-Index 15 hast und 25 Grad, was auf 2000 Meter Höhe nochmal ganz anders kickt, das ist halt eine etwas andere Sache als jetzt bei mir zu Hause entspannt in der Dresdner Heide dort durchzulaufen, da merke ich nicht mal 20 Kilometer in 4.0 und dort sind wir aber eher gezwungen, in der Gruppe langsam zu laufen, Richtung 4.30, das strengt dann schon echt an. Und gerade wenn ich langsam laufe, bekomme ich mehr Schmerzen und Probleme in meinen Knien, was nochmal zusätzlich irgendwo eine Herausforderung manchmal ist für mich.
Ja. Sag das nicht so laut, das sagen sie uns alle und nutzen das halt als Alibi, um schnell laufen zu können. So, jetzt hast du gesagt, dass ihr die letzten Jahre ja praktisch nur Lowland trainiert habt. Mhm. Und jetzt lebst du praktisch in St. Moritz, bist halt ganz viel da. Was hat denn das jetzt verändert?
Ja, also so Lowland nun auch wieder nicht. Ich war schon gelegentlich auch mal in Südafrika in Potchefstroom, falls das den einen oder anderen was sagt.
1400 ist so, oder so?
Genau, so irgendwas zwischen 1350 und 1400. Mhm. Ist jetzt keine ernstzunehmende Höhe. Deswegen, ja, das ist eher für eine Wettkampfvorbereitung dann halt ganz gut.
Tolle Trainingsanlagen dort, ne? Also ich war auch einmal dort oder zweimal, einmal war ich, glaube ich, dort. Ja, ich fand es schon ganz nett auf jeden Fall.
Das ist schon echt sehr, sehr professionell im Vergleich zu dem, wo wir jetzt trainieren, in Dahlstrom auf 2000 Meter Höhe. Da ist halt wirklich gar nichts von Trainingsbedingungen. Da fahren wir eine Stunde 40 zu einem Track, ein- bis zweimal in der Woche, um halt mal auf der Bahn trainieren zu können. Ansonsten gibt es eine halbe Stunde entfernt eine Grasbahn, was aber auch jetzt wieder ein paar andere Hindernisse mit sich bringt. Und dementsprechend ist es halt wirklich ein absolutes Kontrastprogramm zu Potchefstroom, aber dafür halt eben höher. Und das war halt im Endeffekt auch in meiner Vergangenheit schon Teil, nur halt eben nicht in der Frequenz und nicht so professionell. Aber inzwischen ist es ja so, dass ich ins Höhentrainingslager fahre, um mit meiner Trainingsgruppe zusammen zu trainieren, um halt eben meinen Trainer und das ganze Team zu sehen. Du bist dann halt einfach wie in so einem Space und bist dann halt einfach besser dran beim Training, als wenn ich bei mir zu Hause alles alleine mir organisieren und machen muss. Klar, unterstützt mich da auch mein bisheriger Coach immer mal ein bisschen, wenn ich ein paar Tempoläufe habe, dann kann ich ihn nach wie vor anrufen und er ist da und stoppt mich. Es ist zumindest eine kleine Unterstützung für mich, wenn ich schon keine Trainingspartner habe. Aber das ist so der Hauptgrund eigentlich, weshalb ich in der Höhe bin. Und ich denke schon, Das ist ja auch jetzt nichts Neues, dass dieses Höhentrainingslager, dass sich da halt auch gewisserweise was im Blut verändert und allgemein mit dem Körper. Und das merkt man natürlich jetzt schon, dass eben diese Frequenz von so einer Höhenkette da einfach richtig reinschlägt und der Körper auch ganz anders damit umgeht, wie als wenn man mal in der Höhe war, dann mal wieder, keine Ahnung, 3 Monate nicht, dann wieder. Der Körper, der ist dann irgendwie, oder mein Körper war zumindest immer ein bisschen verwirrt, wenn man das nicht wirklich strikt durchzieht und einhält mit den Abständen dazwischen. Es ist hochwissenschaftlich für den einen oder anderen Zuhörer wahrscheinlich, aber so läuft es halt im Endeffekt im Profisport und ja, das gehört dazu.
Jetzt hat der Philipp ja schon angesprochen, bist du ja in einer Saison, wo du von einer persönlichen Bestleistung zur nächsten hetzt, quasi.
Ich möchte also auch eine noch mal kurz rausgreifen, weil natürlich, du bist,
ja, ich weiß,
bist
was du
Hindernisläufer.
Sagst. Ich weiß, was du
aber,
sagst.
Aber 3,35, what the fuck? Also ich meine, das ist auch
ja, das ist aber ganz einfach, Philipp.
Ist auch
das
krass,
war hier, ja. Also, das war hier beim goldenen Oval, der kennt doch das Stadion in auswendig, der kannte den
schon mal,
kurzen Weg.
Ja, ich kenne alle Abkürzungen. Ich kenne ja. Nee, also die 3,35, muss ich sagen, die habe ich auch wirklich komplett ohne Vorbereitung gelaufen. Also ich habe wirklich die voll aus dem Hindernistraining gelaufen. Ich meine, Philipp, du wirst es einschätzen können, dass es ein paar andere Zwischenzeiten sind. So eine 8,10 zu einer 1500 Meter, das war schon mal ein kleiner Schock für mich. Aber da sieht man halt eben, dass meine anaeroben Fähigkeiten dann doch recht schnell anspringen und ich sowas dann halt auch mal, ich will nicht sagen easy, aber mal so kurz eben aus dem Training heraus eben laufen kann. Und stark, ja. Das unterstützt natürlich auch für die Hindernisse, gerade wenn es dann auf die letzte Runde geht, dass man da halt einfach da diese Fähigkeiten besitzt. Und ja, von denen habe ich im Endeffekt schon immer profitiert. Und eben, weil jetzt die Grundlage und die Basis eigentlich jetzt endlich mal gewachsen ist und stärker wurde, kann ich da auch endlich mal wieder Gebrauch davon machen. Weil das war bisher in den letzten Jahren immer bloß so ein Leid, wenn du nach 1500 Meter schon das Laktat gefühlt hier hast und ja, das ist dann einfach nur noch ein Kampf gegen dich selbst, dieses Rennen irgendwie durchzustehen. Ist halt entspannter, wenn du jetzt bei 2000 durchläufst und denkst, okay, fühlt sich an wie Schwelle gerade so, überhaupt jetzt nicht gar nicht mal so wild, da kannst du natürlich den letzten Kilometer etwas anders gestalten, als wenn du da schon fast am Limit bist. Ja, das ist also eigentlich für mich der die größte Veränderung in diesem Jahr, wo natürlich halt auch eben diese Zeiten jetzt so zustande kamen, dass meine Basis einfach viel, viel größer wurde und gewachsen ist und ich davon halt im Endeffekt meine eigentliche Stärke jetzt mal wieder ausspielen kann und gerade bei Meisterschaftsrennen umso mehr, wenn halt wirklich jetzt nicht von Anfang an das Wavelight läuft oder ein Pacemaker hier auf Weltrekord anläuft, wie es halt in Monaco der Fall war, das killt mich dann natürlich doch noch, bloß dass es inzwischen etwas andere Bereiche sind, als es vor ein paar Jahren eben noch war.
Total. Also interessanter Move auf jeden Fall auch. Vielleicht kannst du da noch erklären, was da in die Entscheidung eingeflossen ist. Du bist auch, also ich meine, Hindernis, glaube ich, kann man jetzt ja auch für euch zu Hause nochmal kurz, ihr habt die Bilder vor Augen, wie das abläuft, so ein Rennen. Man muss ein paar Mal springen, man hat einen Wassergraben etc. Also es macht ja auch was mit dem Körper, schätze ich jetzt mal. Ich könnte mir vorstellen, ich habe die Hindernisse gemacht, aus guten Gründen, aber ich könnte mir vorstellen, es tut ein bisschen mehr weh vielleicht danach auch als ein 5000er so, ohne dass man da über was drüber springen muss. Du hast aber trotzdem auch irgendwie nach dem Diamond League-Rennen in Stockholm dir gedacht, Mensch, du, eigentlich geht's mir ziemlich gut, ich laufe einfach 2 Tage später noch in Finnland, in Turku. War das der Plan vorne rein schon oder haben die dich da abgefangen, als du eigentlich aus Stockholm zurückfliegen wolltest und gesagt, hey, pass auf, wir haben aber auch eine Maschine, die fliegt gleich noch weiter nach Turku, hast du noch Bock da mitzulaufen irgendwie? Wie ist da diese Entscheidung zustande gekommen? Also so eine Woche finde ich jetzt für Hindernisse schon eher wenig, aber es sind ja nur 2 Tage gewesen.
Ja, also im Endeffekt war das von vornherein geplant, dass ich diese Doppelbelastung mache, eben weil bei Weltmeisterschaften kann ich es mir auch nicht aussuchen, 2 Tage richtig später auszusetzen. Also da musst du halt einfach durch und von daher war das für mich rein eher so ein Trainingsgedanke. Des Weiteren geht der zweite Tag eigentlich noch. Also die richtige Müdigkeit und Schwäche fängt erst dann so ab 3, 4, 5 Tagen an. Das habe ich in den letzten Jahren auch schon öfter mal probiert. Ich glaube, im letzten Jahr sogar 2-mal. Da bin ich einmal am 4. Tag, einmal am 5. Tag gelaufen und die haben sich komplett beschissen angefühlt, weil der Körper dann halt gefühlt wie in so eine Regenerationsphase halt dann runterfällt. Und ja, wie du schon ja, irgendwie schätzungsweise eingeschätzt hast, ist es ein bisschen eine andere Belastung als nach einem normalen flachen Rennen, wo du jetzt nur Laktat spürst. Klar, 5000 haut auch nochmal anders rein wie eine 1500, logisch. Mhm. Aber durch dieses Gespringe, ich meine, es sind 36 Hindernisse, die zu überwinden sind, und das geht nochmal anders in die Knochen und in die Muskulatur rein, weil du halt ja wirklich absolute Stöße hast auf die Muskulatur, ja. Und die braucht dann doch einfach ein bisschen mehr Regeneration und Müdigkeit. Und der zweite Tag ist meistens noch so, dass du nochmal eine gute Spannung hast. Klar, du fühlst dich einfach nicht im Vorhinein gut, weil gerade eben nach Stockholm, das war mein erstes 3000 Meter Hindernisrennen dieses Jahr, habe ich gefühlt Muskelkater gehabt. Genau. Ja. Hatte ich einfach das Gefühl, ich habe Muskelkater. Meine Hüfte war total fest und steif und ich dachte, boah, ey, kannst du jetzt nochmal laufen? Aber ich meine, wer es nie probiert, der wird es nicht wissen. Und ich habe mich einfach gestellt und habe mich tatsächlich sogar fast noch besser gefühlt als in Stockholm, wo ich frisch am Start war. Einfach, weil ich diese Spannung hatte und damit richtig guten Abdruck hatte. Ja, und dementsprechend kann ich da auch ganz entspannt jetzt in die Meisterschaften gehen, weil ich weiß, okay, selbst wenn dein Körper dir signalisiert, dass es ja hart ist oder dass du halt einfach nicht so frisch bist, der Körper kann's. Und von daher war das auf jeden Fall ein gutes Training.
Also nochmal kurz, die Reihe, die du bis jetzt ja hingelegt hast, ist ja schon mal bemerkenswert. Ja, also 1500 haben wir schon gesagt, 2000 Meter bist du fantastisch gelaufen, auch hier in Dresden. Dann hast du eine ganze Reihe sehr, sehr, sehr guter 3000 Hindernisrennen gemacht. Team EM, ja, also ein nicht auf Tempo orientiertes Rennen, sondern gewonnen. Taktisches Rennen, ja, gewonnen. Ja, so, das macht doch was, ja, mit was, wie soll ich sagen, von einem Superman-Selbstbewusstsein läufst du jetzt durch die Gegend?
Ja, eigentlich gar nicht, weil das ist, glaube ich, auch das, was ich in den Jahren davor gelernt habe, dass man sich nie zu sicher sein sollte. Mhm. Und ich glaube, das ist halt auch einfach schön, wenn man die Bestätigung bekommt, dass es halt funktioniert, aber es ist auf gar keinen Fall selbstverständlich, dass es immer so ist. Und ich glaube, wenn man einmal dieses Gefühl bekommt, dass irgendwas selbstverständlich ist, dann geht es erfahrungsgemäß immer bergab. Aus meiner Hinsicht. Also das kann auch gerne anders sein, aber ich gehe im Endeffekt wirklich eigentlich jedes Rennen so an, dass ich mich nicht schlecht hinstelle, aber zumindest, dass ich weiß, okay, es gibt auch noch andere starke Leute hier und du musst es auch erstmal wieder abrufen können. Klar freue ich mich dann, wenn ich im Rennen merke, okay, geil, geht gut, du kannst noch zulegen, aber lieber so als ich reiße heute wieder alles ein und es wird schon von alleine laufen und dann merkst du, oh, ist doch ganz schön hart. Das ist aber eher so ein Mindset-Ding, glaube ich.
Mhm. Ja. Gut, ich meine, du hast eine fantastische Saison bisher, aber dann kommt halt Freddy Ruppert und läuft halt einfach mal 8:01 und deutschen Rekord und hat natürlich dann auch den Fokus. Das macht ja auch was mit den anderen Läufern oder auch mit den Läuferinnen, wie bei Gesa, ja, und dann kam halt Lea Meyer, ja, das ist ja ein bisschen äquivalent. Das macht ja was. Stehst du jetzt vor den entscheidenden Einheiten und denkst, so, kann jetzt nicht sein, dass der mir den Platzhirschrang abgelaufen hat?
Ja, also klar ist es erstmal ein bisschen erschreckend und irgendwo für einen unbefriedigend, wenn man halt quasi so abgeschrieben ist von jetzt auf gleich. Also so fühlt man sich halt einfach, wenn halt quasi alle nur über eine andere Person halt in dem Moment berichten. Aber ich bin relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, dass auf eine Aktion eine Reaktion folgen muss und ich im Endeffekt nicht besser mache, wenn ich mich damit geschlagen gebe, sondern einfach selber an mir weiterarbeite und schaue, dass ich dort selber in die Gegend komme. Und das war eigentlich so das Beste, was ich machen konnte. Zumal es ja wirklich noch direkt am Saisonanfang war und ich jetzt halt einige Rennen hatte, um mich zumindest da auch in die Richtung hin positionieren konnte. Klar bin ich immer noch wahrscheinlich 7 Sekunden entfernt, aber ich habe
ja
auch
ja, aber jetzt du hast mal ja auf mich betrachtet. Ja, schon runtergeschabbelt, ne?
Genau.
Von deiner Bestzeit vorher, ne?
Richtig. Ja. Und klar, vielleicht brauche ich 2 Jahre oder so, um dorthin zu kommen. Aber ich weiß, dass ich dorthin kommen werde. Und das ist halt im Endeffekt dann so mein eigenes Ding, was ich halt mir dann daraus ziehe. Und ich weiß aber auch ganz genau, dass Meisterschaftsrennen nicht auf 8:0 hinauslaufen. Und dass das halt fast eine andere Sportart ist. Das wird ein Weitspringer oder ein Sprinter nicht verstehen. Die stellen sich hin, holen ihr Maximum innerhalb von ein paar Sekunden raus und dann gucken sie, ob sie halt vorne sind. Beim Laufen ist es anders. Da schnupperst du, da guckst du, da musst du taktieren. Und dann kommt es da auch gar nicht auf die Zeit drauf an. Da ist dann im Endeffekt der Gewinner, der halt als erstes durchs Ziel gelaufen ist. Und dementsprechend sind es fast nochmal ganz andere Gesetze, die da halt einfach wirken.
Ich habe parallel jetzt nochmal eben in die Historie der deutschen Meisterschaften geschaut, ne, weil um ein bisschen die Latte zu legen für dich. Ne? Also du bist der Einzige, der 5-mal in Folge gewonnen hat. Ne? Aber es gab natürlich schon 2, 3 ganz gute Hindernisläufer in Deutschland.
Ja. Die gab es durchaus. Ja, genau. Aber die sind also, jetzt hinter mir von den Zeiten.
Ja, nee, erstens hinter dir und zweitens haben die alle aufgehört, weil die schon deutlich älter sind als du. Ja, also mal so als Erinnerung für euch zu Hause, Patrice Ilk, ja, war der erste Weltmeister in dieser Disziplin. Der hatte 6 deutsche Meisterschaften. Ja, ein gewisser Steffen Ulitschka, ja, hat 7 deutsche Meistertitel auf seiner Visitenkarte, aber nicht in Folge, sondern ein bisschen unterbrochen. Ja, Film und GMI war dann immer so im Wechsel quasi. Ja, und es ist noch ein anderer Hindernisläufer, der ebenfalls 7 Titel hat. Karl?
Keine Ahnung.
Was denn? Hagen Melzer, Mann.
Echt?
SC so viele Einheit Dresden.
Titel hat er.
Ja. Gibt's SC Einheit Dresden, Junge.
Ja, ich.
Also, du weißt wo deine Reise hingeht.
Ja. Richtung 7, KB7, das hat heute. Oh.
Ja, also ganz spannend tatsächlich, ja, dass halt immer so Figuren waren, die ja dann eine ganze Ära geprägt haben. Ja, das ist schon auch spannend und wir reden jetzt ja hier auch gerade ja bei Patrice Ilk und bei Hagen Melzer von Weltstandard. Ne? Also zu ihrer Zeit waren die halt im Weltstandard unterwegs und das seid ihr ja jetzt tatsächlich auch, ne? Weil das ist ja nicht mehr irgendwo, sondern Hindernis, Deutschland ist Weltstandard, ja, und das können wir jetzt auch nicht über so viele Laufdistanzen von Sprint bis Langstrecke überhaupt sagen, ja.
Das stimmt.
Was hat euch da hingebracht?
Ich glaube, wir haben uns da beide selber hingebracht, also gegenseitig, also weil Konkurrenz belebt ja irgendwo das Geschäft, ist ein altbekannter Spruch und ich glaube, das hat sich wirklich über die Jahre immer weiter so hochgeschaukelt. Damals 2019, wo ich halt wirklich meinen Durchbruch hatte in Deutschland, da bin ich deutscher Meister mit 8:32 geworden oder so, vor Martin Grau und Patrick Karl. In dem Jahr ist der Freddy U23 Europameister geworden mit 8:45. Nur leider war ich da schon ein Jahr zu alt. Sonst hätte ich eventuell, ich meine, ich bin 15 Sekunden schneller gelaufen, zu dem Zeitpunkt schon, hätte ich vielleicht auch schon eine internationale Medaille mal gehabt, aber zu dem Zeitpunkt war er halt, sage ich mal, dahingehend schon da führend. Ich habe natürlich meinen ersten deutschen Meistertitel gehabt, dann über Corona war sowieso alles ein bisschen verrückt, was dann kam. Ich habe zwar trotzdem meine Titel verteidigt, aber habe auch dann mal kurzzeitig ein bisschen stagniert, weil wir dann im Training was umgestellt haben und Freddy hat dann 2022 auf einmal mit einer 8:15 zurückgeschlagen, wo ich auch absolut schlucken musste, das war ähnlich wie halt jetzt und 2 Jahre später bei der Europameisterschaft in Rom war ich dann halt wieder vorne mit einer 8:14, was Freddy auch noch nicht davor gelaufen ist und jetzt hat er wieder vorgelegt und wer weiß, wo die Reise noch hingeht, also das ist wirklich immer ein Kopf an Kopf. Und ich glaube, das hat uns einfach auch gepusht, weil ich wüsste nicht, ob ich jetzt hier stehen würde mit der 8:08, wenn es keine nationale Konkurrenz gegeben hätte. Also uns haben uns wirklich auch andere Länder belächelt, zum Beispiel die Franzosen, die halt meinten, was, ihr habt keine 3 Läufer, die unter 8:20 konstant rennen und so. Und ich so, nee, wir würden uns freuen, wenn einer mal so unter 8:20 rennen würde, so nach dem Motto. Und jetzt sind Freddy und ich Platz 1 und 2 in Europa und wir fragen uns, wo sind jetzt die Franzosen? Wer sind die Franzosen? Nee, und selbst Felten und Niklas, die kommen ja im Endeffekt auch extrem gut nach. Klar, zur 8:10 fehlt noch ein Stück, aber es ist trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich meine, Deutschland läuft jetzt echt gut auf und es braucht immer Zugpferde. Das ist in dem Falle nicht 1, sondern 2. Und das ist halt im Endeffekt, für alle irgendwo eine gute Situation. Klar, würde ich mir das für das Wochenende natürlich auch irgendwo anders wünschen, aber es wäre auch sonst langweilig, wenn ich quasi der haushohe Favorit wäre und von Anfang an wüsste,
dass ich der Gewinner bin. Ich verstehe deinen Punkt. Mein Punkt ist ganz anderer. Ich freue mich total auf das Rennen.
Das tun wahrscheinlich alle, die am Rand stehen.
Alle Zuschauer im Stadion an den Bildschirmen freuen sich, glaube ich, auf das Rennen. Also ich sag mal, was du gerade erzählt hast, ist, ich habe da auch noch ein bisschen drüber nachgedacht. Das eine ist natürlich, erstmal für euch beide ist es total geil, was für eine persönliche Entwicklung ihr da vollzogen habt. Und wo man jetzt sozusagen, auch wenn man jetzt von außen ein bisschen größer drauf schaut, quasi als deutscher Hindernislauf im Männerbereich, der vielleicht in vielen Jahren irgendwo ein bisschen im Schatten von Frauen stand und so weiter, dass man da wieder zurück ist, klingt komisch, eigentlich überhaupt erstmal da ist, wo man jetzt ist. Ne? Das gab es, glaube ich, selten so eine Situation überhaupt. Gleichzeitig, glaube ich, will man von außen als Sportfan, man möchte ja gerne ein großes Ganzes sehen. Man möchte gerne glauben, dass da irgendeine geile Strategie dahinter gesteckt hat. Und die hat ja irgendwie nicht dahinter gesteckt. Also ihr für euch natürlich schon. Aber leider ist das ja einmal mehr ein Beispiel, was mir leider Wasser auf meine Mühlen immer ist, dass man immer mal fragt, wofür gibt es eigentlich einen Verband eigentlich? Weil es hat nichts damit zu tun, dass es irgendwo diesen DLV gibt, dass ihr da jetzt seid, wo ihr seid sozusagen. Und auch nachgelagert eben mit Felten und so weiter. Es ist eigentlich purer Zufall. Es ist nur individuelle Verantwortung für eine eigene Karriere, die euch und eure Systeme, ich zähle natürlich dann immer alles, was dazugehört, euch befähigt hat, da zu sein, wo ihr jetzt heute steht. Es hat nichts mit irgendeiner Sportförderung zu tun, in Teilen ja, aber oft eben auch eigene Vermarktung, eigene
Sparte. Und ja auch nachgelagert, ne? Also ihr wurdet gefördert, als ihr gut wart. Nicht, ja. Ihr wurdet gefördert.
Das ist ja oft dann das Problem. Du kommst eh erst an die Fördertöpfe, wenn du schon irgendwelche veritablen Leistungen erbringst. Meistens braucht man es aber in der Phase vorher dringender. und das kannst du jetzt auf andere Disziplinen übernehmen wegen mir. Ich meine, Laufen, als ich damals angefangen habe, oder wo ich, sagen wir mal, den Wechsel nach Regensburg gemacht habe, da war Laufen echt oft sehr stiefmütterlich behandelt worden, weil die Läufer, die bringen ja nichts und schon gar keine Medaillen bei internationalen Events. Hat sich natürlich auch in anderen Disziplinbereichen leider vielfach jetzt nicht zum Besseren gewandt. Also die große Werferzeit, Wurfzeit und auch, sagen wir mal, Stabhochsprungzeit, wo man fest mehrere Medaillen einplanen konnte, die sind dann leider aktuell auch erstmal ein bisschen vorbei. Während hingegen im Laufbereich ja ganz viele interessante Entwicklungen jetzt in den letzten Jahren stattgefunden haben. Marathonbereich, Männer wie Frauen. Also ich weiß noch zu der Zeit, als ich auf den Marathon gewechselt bin, da gab es noch einen Arne Gabius, der auch einen sehr alten Rekord damals gebrochen hat, 27 Jahre alten deutschen Rekord. Und dann gab es lange Zeit noch nicht so viel. Klar, ein Hendrik war da noch sehr jung, der kam dann schon nach. Der hat eine lange Marathonkarriere dann schon früh gestartet. Aber diese Dichte, die man da auch hat, Männer wie Frauen, das ist jetzt irgendwie gerade das goldene Marathonzeitalter in Deutschland sozusagen, mit Richard, mit Amanda, mit Samu, bei den Frauen natürlich auch. Aber auch da gibt es wenig Beispiele, wo ich jetzt sagen würde, jo, das war der große Plan, der große 15-Jahres-Plan, den der Verband gesagt hat, weil da waren wir so unterrepräsentiert früher, da müssen wir jetzt mal dringend Talentsichtung betreiben und Leute überreden, dass sie mal auf die Straße wechseln. Das sind alles eigene Entscheidungen, eigene Risiken, eigene Schaffenskraft.
Also
1500 Meter, Männer,
du merkst schon, Philipp redet sich gerade wieder ein bisschen Impuls rein. Ja, er ist schon an der Schwelle gerade.
Ja, es ist. Ich bin auf jeden Fall an der Schwelle. Es ist erstaunlich, dass wir jetzt gerade wieder so eine geile Phase haben im deutschen Laufbereich. Wir haben sicherlich auch andere Disziplinen, die jetzt nicht in der Dichte so spitzenmäßig sind. Klar, wir haben eine geile 800 Meter Zeit, ist auch hier dieses Jahr, also wirklich krasse Zeit von
Alexander Stefanov.
Richtig. Da gab es ja Jahre davor 800 auch fast gar nichts mehr. Also das ist ja interessant, dass das auch jetzt wieder sich entwickelt und Laufen total spannend ist. Also spannend, ich versuche das jetzt aus Fansicht mal zu bewerten. Ja? Also spannend, du guckst gerne auch wegen mir Diamond League Rennen, du guckst gerne wieder internationale Großereignisse, egal ob eine Team-WM oder jetzt eine WM, deutsche Meisterschaften jetzt am Wochenende, das guckt man einfach gerne, weil es spannende Entscheidungen gibt, weil man international mithalten kann. Ja. Und das ist eine total geile Entwicklung für den Sport, total gut. Leider möchte man, wie gesagt, von außen, glaube ich, gerne denken, dass da irgendein großer Masterplan dahinter war.
Der ist aber nicht. 3000 Hindernis kann ja nur ein Masterplan sein, weil es sind ja die Männer und Frauen gut.
Ja, natürlich, das denkt man jetzt von außen wahrscheinlich. Ja. Der Sportjournalist, der vielleicht nicht so tief in der Leichtathletik-Materie drin ist, denkt, geil, da wurden richtige Impulse gesetzt, aber es ist halt leider nicht so.
Ich nenne ja immer gerne das Beispiel VfL Löningen, ja, weil das ja eine Hochburg des Sports ist, ja, mit allerbesten Bedingungen. Also das ist natürlich nicht, sondern es hat einfach ein Trainer, der offensichtlich weiß, was er macht mit jungen Menschen und die entsprechend in Richtung 3000 Hindernis entwickelt. Ja, weil sowohl Lea Meyer, die ja jetzt wieder dorthin zurückgegangen ist, ja, obwohl sie in den USA trainiert, als auch Caro Hinrichs, die jetzt gerade bei der Universiade und bei der U23 gelaufen ist, sind bei diesem sehr kleinen Verein in Niedersachsen, ja, also Keimzellen bestimmen das ja. Und ob du jetzt Olivia Gürt nimmst oder ob du Adia Budde nimmst, ja, die eben auch bei über 3000 Hindernis Anschluss an internationale Klasse gefunden haben, ja, schon bei großen Meisterschaften registriert haben oder sogar im Fall von Adia Budde jetzt die ersten Medaillen gewonnen haben. Also das ist ja irgendwie schon, ich sag mal, Gesa hat ja diese Disziplin überhaupt auf ein wahrnehmbares Level gebracht, ne? Ja. Weil vorher wusste man ja nicht, was ist das überhaupt, was machen die da und warum schwimmen die nicht und
zumindest für die Leute, die nicht aus der Leichtathletik kommen, ja, genau.
Aber sie hat das ja über Jahre, auch ja durch ihre Medaillen und Finalteilnahmen bei Olympia und so, hat sie das halt auf das Tableau gebracht, mhm. Ja. Und jetzt kommen plötzlich in beiden Geschlechtern ja die Nachahmer, ja, also das ist ja irgendwie so ein bisschen halt auch, ja, warum mache ich das? Ne? Du hast gesagt, du hattest halt schon als junger Leichtathlet die Idee, das könnte irgendwie cool sein, ja, und eine Ausbildung, das ist ja bei den anderen auch so, ne? Mhm. Also wenn man ja sieht, okay, da kann ein Weg sein, um international unterwegs zu sein, macht das ja was mit Nachwuchsleuten, ne? Das ist ja klar. Ne? Aber was mich vor allen Dingen auch noch interessiert, ihr habt ja auch, also sowohl Freddy als auch du, den Weg über die Diamond League gewählt, ja. Mhm. Ist das so einfach für euch da reinzukommen? Weil das ist immer so ein Punkt, wo ich nicht ganz sicher bin. Ja, also kommt ihr so ohne weiteres da rein und ihr stellt euch ja, ganz viele andere sind nicht immer bei den Diamond League Meetings, ne? Also im Laufbereich ist es gerade Robert Faken und Mo Abdelahi, die da konsequent halt diesen Weg halt auch gehen. Mhm. Ja, Gesa schon ganz lange diesen Weg geht, ja, Lea Meyer auch, aber sehr viele andere nicht. Ist das einfach, da reinzukommen oder müsst ihr auch entsprechend Leistungen, Kontakte, Managerbeziehungen, Bestechungsgeld auf den Tisch legen?
Also ich sag mal so, die Frage, die habe ich erstmal gar nicht richtig verstanden. Also es gibt ja fast gar keine andere Option, außer schnelle Zeiten zu laufen in Diamond League Rennen, weil dort ist ja nun mal halt eben die Weltspitze und trifft sich dort und dort kommen halt einfach mal höchstwahrscheinlich die schnellsten Zeiten zustande. Also mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als bei einem Challenger-Meeting oder wo auch immer. Klar, zum Beispiel in Dresden bin ich selbst als 9. Platz noch die Zeit gelaufen, aber damit bin ich halt in der Welt ganz weit weg. Also das ist eher mein persönliches Bestzeiten-Ding dann eher. Mhm. Aber wenn du halt wirklich, sag ich mal, irgendwo in krasse Zeiten rein möchtest, musst du halt sozusagen eigentlich fast in so ein Rennen rein. Klar, Gold-Meetings ist auch ähnlich gut, aber es ist halt einfach doch nochmal ein etwas anderes Niveau, wo dann doch dann halt eben nur die B-Riege sozusagen halt startet. Also du hast dann auch sage ich mal, dort in so einem Gold-Meeting die Möglichkeit, Richtung WM-Standard zu laufen. Das ist durchaus möglich, aber das ist auch dann wirklich schon fast die Schwelle, die dort sozusagen meistens erreicht wird. Bei der Diamond League kannst du einfach davon ausgehen, dass die ersten 10 locker unter dem Standard laufen und dann musst du einfach nur mitlaufen. Also es klingt erstmal komplett einfach, du musst es deswegen trotzdem laufen können. Umso schwieriger ist es aber eben auch in diese Rennen reinzukommen, wie du schon
weil
gesagt hast.
Weil die Felder natürlich begrenzt sind. Also das muss man vielleicht zu Hause nochmal erklären. Wir reden natürlich hier auch ganz oft über Straßenlauf. Klar, auch nicht jeder Straßenlaufveranstalter, wenn man es bei Marathons lädt, dich automatisch ein. Aber da ist natürlich theoretisch, ich will jetzt nicht sagen, keine Grenze. Natürlich, die wollen jetzt auch keine 500 Elite-Läufer da haben. Aber es gibt halt einfach mehr Platz auf einer Straße als in einem Stadion. Ich schätze mal, Hindernis, was seid ihr für Felder? 15 Mann vielleicht maximal?
Ja, genau.
So?
Also zuletzt, internationaler zuletzt Standard.
Zuletzt wart ihr 17. Und dann Freddy nach 75,5 Metern gleich auf der Klappe gelegen.
Ja, sogar sind wir halt am Start fast 20, weil die Pacemaker, die sind ja auch erstmal mit dabei.
Die
gehen dann halt irgendwann natürlich raus, aber deswegen stehen trotzdem erstmal die ganze Startlinie sozusagen voll mit Läufern, was es auch nicht gerade super angenehm macht. Aber du weißt, okay, du kannst es entspannt angehen lassen, weil wenn du das halt nicht unbedingt gewinnen willst, kannst du halt erstmal ganz normal mitschwimmen und dich halt einfach im Rennen dann noch positionieren. Das ist halt dann dahingehend der Vorteil, weil selbst wenn du ganz hinten läufst, bist du trotzdem noch schnell und bekommst halt, selbst wenn du die direkte Norm nicht läufst, immer noch genügend Zusatzpunkte für einen 10. Platz, was du wahrscheinlich bei einem Bronzemeeting für einen Sieg bekommen würdest. Also das macht schon Unterschiede und die schauen halt wirklich auch die Veranstalter in dieses World Ranking rein, was halt meistens einen Durchschnitt aus 3 Leistungen ausmacht. Und ja, dort bin ich halt jetzt aktuell auf Platz 15. Eben, da ist, glaube ich, meine Leistung von der Europameisterschaft dabei. Dann, ach nee, eigentlich müsste sogar das jetzt fast rausgefallen sein, weil die drei Leistungen aus diesem Jahr müssten eigentlich fast höher liegen. Aber die Europameisterschaft, da die ein hoher Wettkampf war, hat mir halt viele Zusatzpunkte über den dritten Platz gegeben, weshalb vielleicht die 2-3 Sekunden da, die ich dort langsamer war, gar nicht so viel ausmachen. Aber es ist hochwissenschaftlich wieder. Am Ende gucken die in diese Liste rein, sehen, okay, ja, der Bebendorf, der ist jetzt vielleicht nur 20. Aber die besten 13 haben sich schon angemeldet, dann ist das vielleicht das Rennen irgendwo in einem Land, wo wir halt ganz gute Beziehungen zu dem anderen Land haben. Deswegen kommt jetzt mal schnell 4 Marokkaner mit rein, obwohl die vielleicht im Ranking noch hinter mir stehen. Dann hat der Manager vielleicht einen schlechten Draht zu demjenigen, der das organisiert, und schon guckst du halt ganz traurig hinterher. Und deswegen ist es teilweise wirklich, ja, nicht mehr so viel Glück inzwischen, aber gerade in den letzten 2 Jahren war es wirklich für mich, wow, ich habe den Startplatz bei der Diamond League, das ist die Chance, die musst du nutzen. Das war wirklich Anfang dieser Saison auch noch so, könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich auch gefreut habe, den Startplatz in Monaco zu haben. Ich habe sofort alle angerufen, hey, ich kann in Monaco laufen, was auch immer. Du freust dich da wirklich richtig drüber, diese Chance zu haben, und dann stehst du und denkst nur, fuck, Alter, was hast du dir hier eingebrockt? Es wird wieder auf Weltrekord geplaced.
Die laufen Weltrekord-Tempo von nach.
Aber hattest du den Monaco-Startplatz schon vor deinem Sieg in Stockholm, oder war das so ein bisschen das Zünglein an der Waage, so mein Diamond League-Ding zu gewinnen, ist ja auch... Ist nicht so schlecht,
wahrscheinlich. Nicht so schlecht.
Ja.
Schon ganz okay,
also, vermute ich mal. Gut, das Rennen war kein Diamond League-Rennen. Also das hatte,
es war kein Diamond League-Event, aber im Rahmen des Diamond League, genau, okay, ja,
richtig.
Ja. Aber anyway, also alle Augen sind ja auf dem Meeting so, ne?
Trotzdem richtig.
Sieht das ja, das kriegt ja jeder mit, dass du das Ding
genau
ja
gewonnen hast. Also es wurde auf Gold-Meeting gewertet, und sogar in meinem World Athletics-Profil steht Diamond League-Winner jetzt drin als Auszeichnung. Richtig stark.
Stark, ja.
Genau, aber zum Beispiel als kleinen Fun-Fact, in Rabat bin ich zum Beispiel nicht reingekommen, dort wo Freddy halt die Zeit gelaufen ist. Da stand ich auf der Warteliste und habe mir dann wirklich so 1,5 Wochen davor gesagt, ey Leute, wenn ihr mich nicht haben wollt, scheiß drauf, ich fahre jetzt nach Hause nach Dresden und laufe halt meine 2 Hindernisse. Also die wollten mich halt nicht haben. Und dann denke ich mir, was hat dort ein Norweger zu suchen mit einer PB von 8,27? Und das verstehst du manchmal nie, aber so ist es halt einfach. Und ja, in Stockholm hat es dann halt eben geklappt und in Togo dann halt auch noch, und dementsprechend hat es dann halt auch mit Monaco endlich funktioniert. Selbst da wurde ich rein vom Veranstalter nicht direkt genommen. Da hat tatsächlich dann Nike dort angerufen und hat mir den Startplatz organisiert. Also ihr seht schon, wie korrupt das teilweise ist, das Geschäft. Also ich weiß selber keine Ahnung, wie das läuft. Also es ist auch nie mein Geschäft. Ich bin halt einfach nur der Typ, der an der Startlinie steht und seine beste Leistung dort abruft. Aber es ist schon krass, wie viel Glück da auch manchmal dazugehört, wenn du halt nicht wirklich mit Abstand einer der Besten dort bist oder halt eine Medaille vorzuweisen hast. Aber ihr seht, mit einer Bronzemedaille in Europa hast du halt auch so wirklich Probleme, in die Rennen reinzukommen.
Ja, das ist schon crazy und sicher auch noch ein Bereich, über den noch viel diskutiert werden kann, ja, dass halt auch ja eine Gleichheit der Waffen entsteht, weil du hast es ja gesagt, es ist halt sehr viel einfacher, ja, seine Weltranglistenposition da zu verbessern. Nochmal für euch zu Hause als Erinnerung. Wenn man nicht die direkten Normen läuft für Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele, die inzwischen sehr, sehr, sehr hoch angesetzt sind, dann muss man sich über die Weltrangliste qualifizieren. Da gibt es unterschiedliche Bewertungen der jeweiligen Meetings. Das ist ein A, B, C, D, E, F Meeting, und danach sind die Punkte, die man erhält, etwas unterschiedlich. Das ist eine Mischung aus den Bewertungen der Meetings und den Leistungen, die man jeweils erbringt. Ich hoffe, ihr habt das einigermaßen verstanden, weil es ist nicht ganz trivial, leider. So, einmal zum Nachdenken, ne? Und dann, Karl, lass uns noch einen Blick auf die deutschen Meisterschaften in Dresden werfen. Ja? Was ist das für dich? Was dürfen die Läuferinnen und Läufer aus dem Rest der Republik erwarten? Was dürfen die Zuschauer erwarten? Also ich kann schon mal eins sagen, Samstag, Sonntag, ausverkauft.
Das ist schon mal ein Statement. Das ist mal
stark, ja.
Ja, oder?
Wow.
Also damit habe ich selber nicht gerechnet erstmal. Nach der Stadioneröffnung letztes Jahr dachte ich, okay, viele Dresdner kommen, um sich halt natürlich auch das neue Stadion anzuschauen und so einen Wettkampf. Und es war ja auch die offizielle Eröffnung von der Stadt Dresden, also wirklich ein kleiner Rahmenakt sozusagen, der dort vollzogen wurde. Und Dass es jetzt aber direkt an beiden Tagen so ausverkauft ist, schon hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Nachrichten mich in den letzten Tagen erreicht haben. Hey, hast du nicht vielleicht irgendwie Karten oder so, wo wir rankommen? Ich so, hey, sorry, ich bin auch nur Teilnehmer im Endeffekt, weil das ist ja jetzt kein Meeting meines Vereins oder sonst was. Ich habe dort einfach nichts zu melden. Ich werde wie jeder andere Sportler im Endeffekt auch gehandhabt. Klar hatte ich auch ein paar Tickets, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier um mich werfen kann. Also das ist echt schon mal ein krasses Statement. Klar, das Stadion ist jetzt kein Olympiastadion Berlin. Es sind, glaube ich, 10.400 Plätze so um die Drehe. Klar könnte man es auch noch erweitern. Ich glaube aber auch nie, dass das vorher so erwartet wurde, dass es wirklich jetzt so ausverkauft ist. Sei es drum, ich freue mich da mega drauf, auf die Stimmung, auch wenn ich erstmal andere Dinge in meinem Kopf habe. Aber ich glaube, das heimische Publikum wird mich da nicht enttäuschen und es wird auf jeden Fall auch nie die Gäste enttäuschen, die anderen Sportler, die anderen Zuschauer, die von weiter weg angereist kommen. Und es wird einfach ein cooles Event. Und ganz davon abgesehen, es sind ja die Finals. Also die ganze Stadt ist im Endeffekt voll mit Sportlern und Sportfans und da wird, denke ich mal, einiges bewegt werden. Und ich versuche das Ganze natürlich mit meiner sportlichen Höchstleistung zu untermauern. Viel mehr brauche ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich glaube, das kann sich jeder denken, was mein Ziel ist. Da hoffen wir einfach mal, dass es halt ein erfolgreiches und schönes Wochenende wird für alle und für mich.
Also erstmal noch zwei Hinweise. Heute Abend, also wenn ihr das Ding jetzt hier Freitag runtergeladen habt und euch anhört, heute Abend sind schon die beiden 5000 Meter Entscheidungen im Stadion plus der 1500 Meter Lauf der Zehnkämpfer, weil nämlich auch der Mehrkampf am Donnerstag und heute noch stattfindet. Da gibt es noch Karten für. Und auch die beiden 5000er werden, glaube ich, ganz geile Rennen, wenn ich das richtig überreiße. Ja, da könnt ihr schon mal einen kleinen Eindruck bekommen. Plus, Karl, widersprich mir, wenn du es anders siehst, aber mit Abendstimmung und Beleuchtung sieht das Stadion eigentlich noch einen Tacken geiler aus, ehrlich gesagt. Ja, ja. Also bei der Eröffnung war ja ein Abendmeeting. Das hat schon was. Also da ist echt ein Schmuckstück entstanden. Also sagen wir mal so, ein Vereinswechsel und woanders trainieren, wenn du auf Meereshöhe bist, das wäre ziemlich blöd, ehrlich gesagt.
Also das kommt für mich jetzt auch nicht wirklich in Frage. Deswegen versucht der Verein natürlich auch aus Vereinssicht, also das muss man am Rande auch mal sagen, ich bin jetzt seit genau 20 Jahren Mitglied sozusagen in dem Verein.
Wow. Das ist sehr beeindruckend.
Das ist schon wirklich mehr als die Hälfte meines Lebens und das ist auch wirklich eine Sache, wo ich sehr stolz drauf bin. Und das ist für mich halt auch immer wieder ein Grund, eigentlich das nicht in Erwägung zu ziehen, für 100 oder 200 Euro mehr vielleicht im Monat ans andere Ende von Deutschland zu wechseln, also um keinen Preis. Und ja, mir fehlt halt davon abgesehen auch einfach in Dresden nichts. Also das ist meine Geburtsstadt, meine Heimat, wo ich groß geworden bin und rein von den Trainingsbedingungen kann man sich da wirklich nicht beschweren. Und ich finde es umso schöner, wenn Leute wie Philipp zum ersten Mal nach Dresden kommen und dann halt selber sich davon überzeugen können und staunen, was das eigentlich für eine tolle Stadt ist. Und ja,
absolut.
Mich dann auch verstehen, warum ich halt sowas sagen kann.
Absolut. Ja, hör mal, jetzt sind aus der Stunde, die wir verabredet hatten, fast eineinhalb geworden, aber so ist das, wenn wir
ins Plaudern geraten. Das ist meistens ein gutes Zeichen, dass das ein gutes Gespräch war.
Genau.
Ich denke doch.
Ja, also erstmal natürlich vielen, vielen Dank, Karl, für die detaillierten Einblicke. Super spannend. Ja, und du hast ja noch ein etwas größeres Ziel, ne, nach 3 Weltmeisterschaften und 2 Olympischen Spielen, das große Finale, das ist es ja am Ende der Saison.
Richtig.
Drücken wir dir natürlich super die Daumen und hoffen, dass das dann klappt. Ne? Ihr könnt das alles, die komplette Leichtathletik am Wochenende und auch die WM bei uns in ARD und ZDF gucken. Wir streamen oder zeigen im Fernsehen das gesamte Programm, also von A bis Z, von jedem Vorlauf bis zum letzten Finale, also einmal das Rundumpaket, wenn ihr Bock habt. Okay, ihr müsst dann noch mehr Gelaber von mir ertragen. Da kann ich euch leider keine bessere Nachricht geben.
Aber dann ist Wunderbar. Das Wochenendprogramm ja auch schon sozusagen vorgegeben. Ihr dürft natürlich gerne eure Trainingsläufe, vielleicht auch Richtung Herbstmarathon, die dürft ihr natürlich absolvieren, aber das Nachmittagsprogramm ist ja auf jeden Fall dann schon mal gesetzt sozusagen. Ja, leider, wie haben wir schon gehört, keine Tickets mehr für spontane, für Kurzentschlossene sozusagen, aber genau, am Fernsehen kann man das natürlich auch entspannt verfolgen. Wir sagen vielen lieben Dank, Karl. Wir werden dein Insta-Account natürlich verlinken in den Shownotes auf jeden Fall. Also folgt Karl sehr da gerne, wenn ihr ja, seinen weiteren Werdegang und seine ganzen sportlichen Highlights zukünftig auch weiter verfolgen wollt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir hören uns hoffentlich in alter Frische, wie gewohnt, in der nächsten Woche. Und bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf. Ciao, ciao.